herzlich willkommen bei Murats Movie Podcast Show, ein Podcast über die besten Filme der Filmgeschichte. Murat ist selber Filmemacher und Schauspieler und schaut auch Filme mit einem anderen Auge als Kritiker, die Filme nur als Zuschauer erfahren. Jede Woche bringe ich dir Filme, die du gesehen haben musst, mit Analysen und Background-Wissen zu Klassikern. Außerdem zeige ich dir versteckte Filmjuwelen, die leider zu wenige Menschen kennen. On top werde ich immer wieder Gäste haben, die Show bereichern werden, um euch die bestmögliche Unterhaltung zu geben. So, without any further ado, roll sound, camera and action! Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Murats Movie Podcast mit mir, eurem Host, nicht eurem Horst, Murat Ünal. Vielen Dank für das viele tolle Feedback zu den letzten Podcasts. Ich freue mich, dass euch die Reihe gefällt. Ich freue mich über jede konstruktive Kritik. Ich kann auch immer nur besser werden. Danke für alles Feedback. Ich nehme mir das immer zu Herzen und versuche immer besser und besser zu werden. Heute reden wir über den nächsten Film von James Cameron und das ist der Film True Lies. Wieder mit Arnold Schwarzenegger, mit Jamie Lee Curtis, eine Agenten, Spionen, Action-Comedy-Film, wenn man so will. Ein Film aus dem Jahre 1994, basierend auf einem französischen Originalfilm, der La Totale hieß, geschrieben und inszeniert von Claude Zidi aus dem Jahre 1991. Und es geht um Harry Tasker, gespielt von Arnold Schwarzenegger, der ein Doppelleben führt und sich als Computerverkäufer ausgibt vor seiner Familie und in Wirklichkeit ein Top-Geheimagent ist, Top-Spion einer absolut noch geheimeren Geheimdienstorganisation innerhalb der Geheimdienste. Und seine Frau und seine Tochter wissen überhaupt nicht, was er wirklich macht. Und irgendwann kommt es durch einen Zufall raus und dann passiert wieder das Übliche, dass unglaublich tolle Action kommt mit dem klassischen Cameron-Touch. Eine ausgefeiltere Actionsequenz nach der anderen. Dazu ist der Film unglaublich witzig. Ich habe jetzt schon wieder lachen, weil ich habe mir vorgestern angeschaut, nochmal zum x-ten Mal. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie dieser Film eine einzigartige Kombination ist aus Action und Humor und Comedy. Ja, weil dieses Doppelleben, dieses Lügen, der Film heißt ja True Lies im Amerikanischen, in Deutschland heißt er True Lies, wahre Lügen. True Lies, natürlich ein Oxymoron, das absolut widersprüchlich ist, aber es ist so witzig und so gut gemacht, dass es einfach Spaß macht, den Film anzuschauen. Wie gesagt, der Film wurde von James Cameron nochmal als Remake neu geschrieben, basierend auf diesem Claude Zidi-Film aus dem Jahre 1991 aus Frankreich. Und wir reden ganz kurz nochmal über die Entstehungsgeschichte des Films, wie es dazu kam. Und das Faszinierende ist wieder, was viele nicht verstehen, wie einflussreich und wie wichtig Arnold Schwarzenegger bei der Kreation vieler seiner größten und besten Projekte waren. Total Recall, Terminator 2 und auch dieser Film basierten nur auf der Initiative von Arnold Schwarzenegger. Und das ist immer das, was ich vielen meiner Schülern, Teilnehmern meiner Workshops und meiner Coachings sage, jungen Schauspielern, lernt daraus, guckt, dass ihr euch eigene Projekte kreiert, wenn ihr nicht die Projekte bekommt, die ihr wollt. Arnold Schwarzenegger hätte viele dieser Projekte niemals bekommen. Total Recall, damals wollte Dino De Laurentiis, der die Rechte hatte und einen exklusiven Vertrag hatte mit Arnold über drei Filme, damals mit Conan und sowas, der wollte niemals, dass Arnold Schwarzenegger Total Recall spielt. Durch die Pleite von Dino De Laurentiis konnte er Mario Casar von Carolco überreden, eben diese Rechte zu kaufen und dann mit ihm Total Recall zu machen. Und er hat diesen Stoff über Jahre verfolgt, wahrscheinlich über 8, 9 Jahre oder sonst wie, um dann endlich doch diesen Film zu machen. Nur, dass ihr seht, genauso war es hier auch mit Terminator 2, den wir letzte Woche besprochen haben, und auch hier bei True Lies. Bei Terminator 2 war es Arnold, der immer wieder James Cameron auf das mögliche Sequel angesprochen hat und dran geblieben ist und ihn alle 6 Monate angerufen hat, gesagt, wir müssen ein Sequel machen, wir müssen ein Sequel machen. Und bei True Lies war es so, dass Robert Shriver, der Schwager von Arnold Schwarzenegger, dessen damalige Frau Maria Shriver Kennedy aus der berühmten Kennedy-Familie, der hatte diesen Film gesehen und ihn zu Arnold gebracht, Arnold Schwarzenegger gebracht, weil wir haben in diesem Film zwei Arnolds, den unglaublich tollen, witzigen Tom Arnold, zu dem wir noch kommen, der den Comedic Sidekick, Comic Relief und Partner von Arnold Schwarzenegger spielt in diesem Film und der wirklich der Showstealer ist. Dieser Typ ist der Hammer. Ich habe mich so kaputt gelacht gestern wieder und vorgestern, dass wie genial, und ich möchte nicht wissen, wie viel der Typ on the spot improvisiert hat. Es ist perfekt. Und dazu gibt es noch eine spannende Geschichte. Bleibt dran, da kommen wir gleich dazu. Kommen wir zurück. Robert Shriver sieht den Film, sagt Arnold, du musst dir diesen Film anschauen. Arnold schaut sich diesen Film an und bringt ihn zu Cameron und sagt, das ist ein Film, den müssen wir, so eine Rolle würde ich gerne spielen. Und Cameron schaut sich den Film an und merkt, dass es wirklich viel Potenzial hat, sowohl die Action als auch die Comedy. Und weil er auch gerne wieder mit Arnold Schwarzenegger zusammenarbeiten wollte, der mittlerweile durch Terminator und Total Recall und diese ganzen Filme der absolute Megastar war. Er hatte mittlerweile, würde ich mal sagen, mindestens seinen Konkurrenten Sylvester Stallone kurzzeitig überholt und überflügelt, dem er ja auch lange hinterhergelaufen ist. Aber da merkte man, ja, er hat's geschafft. Er ist jetzt wirklich dieser Mega-Superstar. Und Cameron und Schwarzenegger waren befreundet seit Terminator, hatten großen Respekt voreinander. Und da sieht man mal immer wieder, wenn einer der besten und intelligentesten Regisseure der Welt, der mit jedem arbeiten kann, den er will, dem er will, ja, wenn der freiwillig immer wieder mit Arnold Schwarzenegger arbeitet, das sollte einem zu denken geben. Warum tut er das? Und ich hatte es schon mal wiederholt, ich sag's nochmal. Cameron sagt in jedem Interview, Arnold ist der professionellste Mensch, mit dem er jemals gearbeitet hat. Wiederhole nochmal. Arnold ist der professionellste Mensch, mit dem er jemals gearbeitet hat. Und wir wissen, dass James Cameron der am härtesten und fleißigsten arbeitende Mensch im Showbusiness wahrscheinlich mit ist. Einer der Top-Leute. Und wenn der das über jemanden sagt, was muss der dann mitbringen? Was muss der dann leisten? Und das kommt durch diesen Bodybuilding, sportlichen Background, den Arnold Schwarzenegger hatte, dieses Durchbeißen, Durchhalten. Er wusste, er trainiert seinen Kopf für genau diese Sachen, immer durchzuhalten, weiterzumachen. Und da haben sich zwei Spitzenmenschen getroffen. Und ich sage mal, das, was Arnold nicht an schauspielerischen Qualitäten vielleicht hatte, wie ein Robert De Niro, hat er wettgemacht, indem er eben Everything Counts, sage ich immer, die komplette Facette seiner Persönlichkeit, dieses Networking, sein Gefühl für Talente, sein Gefühl für Stoffe, auch sein Blue-Collar-Taste, weil er ja auch als Kind immer Leuten wie Steve Reeves in diesen italienischen Herkules-Filmen hoch emporgeschaut hat. Genau das wollte er auch sein, dieser Hero, wie so ein als kleiner Junge fast jeder mal sein will. Und da haben sich wirklich zwei tolle, tolle Köpfe getroffen und so eine Mastermind entstanden, wo eben die tollsten Filme entstanden sind. Genau, gehen wir nochmal zurück. Robert Shriver bringt eben den Stoff zu Arnold. Arnold bringt ihn zu Cameron. Cameron sagt, das ist ein cooler Stoff, let's do it. Und er fängt ihn an, nochmal neu zu schreiben. Er sucht dann weitere Autoren und arbeitet irgendwie mit mehreren Autoren ein Jahr lang, aber fast nichts gefällt ihm, die Gags gefallen ihm nicht und und. Und Cameron schreibt es selber. Und ich glaube, was ich gelesen habe, hat er nur zwei Gags übernommen von den anderen Autoren. Einmal diese berühmte Line, You're fired, als Arnold Schwarzenegger den einen Terroristen abschießt mit der Rakete. Und sonst hat er alles geschrieben. Aber natürlich war eben die Grundlage und diese Superstruktur aus dem französischen Original, La Totale, schon da. Das ist eine geniale Comedy-Struktur. Ja? Du hast die Lüge als Basis, als Basis von vielen Comedies. Und da hast du natürlich dieses Ding, Arnold Schwarzenegger lügt, also der Hauptdarsteller im französischen Originalfilm lügt, dass er eigentlich als Computerverkäufer arbeitet, Computer-Salesman. Und in Wirklichkeit ist er ein Top-Agent und seine Frau denkt halt, er ist dieser langweilige Typ. Und dann spiegelt sich das in verschiedenen Etappen, wenn dann seine Frau eben diesen vermeintlichen Agenten kennenlernt, der wiederum in Wirklichkeit ein Gebrauchtwagenverkäufer ist. Also die komplette Spiegelung von dem, was Arnold Schwarzeneggers Charakter ist, der sich ausgibt als Verkäufer und in Wirklichkeit ein Top-Agent ist. Und da ist es umgekehrt. Und dann entsteht eben so eine Geschichte, so eine ja, Fast-Affäre, wenn man so will. Und da hast du die komplette Spiegelung der beiden Figuren. Und dadurch funktioniert dieser Film auch total toll. Und das ist das, was die Franzosen wirklich sehr gut können, Comedy-Struktur. Deswegen sind so viele französische Comedies immer wieder geremaked worden. Drei Männer und ein Baby. Wie ist der Film? Der große Erfolg war Ziemlich beste Freunde auf Deutsch. Auf Englisch heißt der nochmal anders. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Der wurde geremaked. Es wurden so viele zahllose französische Filme geremaked von Hollywood, wo aber die Comedy-Struktur so gut war, dass man gesagt hat, daraus machen wir einen neuen Film und wir versuchen es besser zu machen, ja. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele. Aber die Franzosen haben echt schon immer ein Talent dafür gehabt, diese Komödienstruktur zu kreieren und dann eben daraus sehr witzige Comedies zu machen und sind ja auch berühmt dafür. Und Hollywood hat das halt sehr oft mitgenommen. Und was Cameron hier gemacht hat, ich konnte das Original leider nicht sehen, den findet man sehr schwer. Es gibt nur eine DVD, die man sich über Amazon teuer kaufen kann, aber es gibt den Film nirgendwo als Stream. Und das ist auch wieder so ein Ding, es ist schlimm, denn man findet viele gute Filme nicht, die man mal sehen möchte, die man irgendwo kaufen, leihen oder sonst was kann. Das ist unglaublich, ja. Und man sieht dann immer die gleichen Filme. Aber abgesehen davon, ich habe mir den Trailer angeschaut, habe mir nochmal geguckt, was man so im Internet findet. Und den Trailer habe ich gefunden. Es war interessant, nochmal den Vergleich zu sehen. Und die Cameron-Version ist natürlich die x-fach übertriebene, bessere, coolere, vom Look her, von den Stunts, von der Action her, bahnbrechendere Film, ja. So ist der Film entstanden. Und das ist das eine, das heißt also, Cameron hat ja auch sehr gutes Original, zumindest die Originalstruktur genommen und daraus ein unglaublich gutes Remake gemacht. Das heißt, er hat wirklich alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Er hat Originalstoffe geschrieben, er hat Sequels geschrieben, einmal basierend auf einem anderen Stoff in Aliens, einmal basierend, auch bei Rambo 2 hat er auch die Fortsetzung geschrieben, da hat er aber nur die Fortsetzung mitgeschrieben. Und nicht inszeniert. Aliens hat er geschrieben und inszeniert. Und hier hat er auch ein Remake gemacht. Also er hat all das gemacht, was man machen könnte. Einen Originalstoff finden, ein Sequel machen zu einem bestehenden Franchise, ein Sequel machen zu seinem eigenen Originalstoff und ein Remake. Und er ist in allem ein Meister. Und das ist wirklich wieder Hut ab. Man kann nur da sitzen mit offenem Mund staunen und denken, what the heck? What the heck? Was für ein Film. Und er macht so Spaß. Die Action ist fulminant. Die Actionsequenzen sind wieder bahnbrechend, sodass du dich fragst, wie geht das? Ich weiß, das kann nicht echt sein, was ich sehe, aber wie haben sie es gemacht? Ich sag nur die Brückensequenz, auf die wir gleich kommen werden, wenn wir die Actionsequenzen besprechen, wo du sagst, okay, die Brücke fliegt in die Luft, aber das können sie ja nicht wirklich gemacht haben. Aber es sieht so echt aus und du siehst nicht, wie sie es gemacht haben. Es ist so gute Arbeit wieder. Man sieht einfach, was für ein Fachmann er ist, auch mit welchen guten Leuten er da mal zusammenarbeitet und auch auf die hört und was für ein Special Effects Wizard er einfach ist, ja. Der Film wurde super erfolgreich. Er hat einen super tollen Cast mit Leuten, die man leider viel zu selten gesehen hat und die da in meiner Meinung nach, wie typisch in vielen Filmen von großen Meisterregisseuren, oft ihre beste Performance oder die beste Rolle ihres Lebens gespielt haben. Das gilt hier für Arnold Schwarzenegger, der sicherlich hier mit viele seiner besten Filme gemacht hat. Immer dann, wenn er eben mit großen Regisseuren gespielt hat, sei es John McTiernan in Predator, sei es Paul Verhoeven in Total Recall, sei es eben dreimal mit James Cameron. Das sind wirklich die Top of the Tops, das sind die Besten der Besten. Und da hatte er wirklich sehr lange ein gutes Händchen, bis er dann irgendwie, ich glaube, das war wirklich auch sein letzter richtig guter Film für mich. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Der Cast hat einen unglaublichen Tom Arnold, der den Sidekick spielt. Er ist für mich Tom Arnold in diesem Film, den ich vorher gar nicht kannte, den Film gesehen habe, dann mitgekriegt habe, dass er mal der Ex-Mann war von Roseanne, die Show hatte, Roseanne Barr, von der sich getrennt oder die sich getrennt haben. Und er wäre beinahe nicht besetzt worden in diesem Film. Ja, Tom Arnold ist wirklich nur drin geblieben, weil James Cameron dem Studio, also 20th Century Fox hat gesagt, sie wollen ihn nicht haben, weil er so ein nicht so gutes Image hat aufgrund der Scheidung mit Roseanne. Und laut den Informationen, die man findet, hat Cameron gesagt, wenn ich ihn nicht besetzen kann, nehme ich den Film mit und mache ihn woanders. Wer hat so einen Mut? Wer hat so eine Macht? Wer hat so ein Vertrauen in einen Schauspieler, in ein Casting? Da kann man so viel lernen. Das ist halt, wenn ein Regisseur, der gut ist, auf sein Bauchgefühl hört. Und Tom Arnold für mich in diesem Film ist der absolute Scene-Stealer. egal in welcher Szene es ist, er ist der Scene Stealer, er ist so witzig, also wahnsinnig gut. Und sie sind so gut befreundet gewesen dann durch diesen Film, dass sie bis heute eine Freundschaft haben, Schwarzenegger als auch Cameron. Und für mich einer der absoluten Lichtblicke. Und das Besondere ist auch, was man hier wieder sieht, wie viele gute Leute in Hollywood vor geschlossene Türen kommen, aus irgendwelchen dubiosen Gründen. Und hier siehst du, wie immer wieder große Filme machen. Ich habe Stanley Kubrick letztes Mal erwähnt, wie Vincent D'Onofrio und den Gunnery Sergeant Hartman Darsteller, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, die besetzt hat, die eigentlich auch keine Schauspieler waren, beziehungsweise der eine hatte seine erste Rolle komplett unbekannt, die zwei der ikonischsten Filmcharakter gespielt haben in ikonischen Filmen. Und das ist ein Kennzeichen von wirklich sehr, sehr guten Regisseuren. Und das findet man heute nicht mehr. Das ist das, was ich kritisiere. Wir haben nur noch diese Agency-Bubble. Die Leute, du siehst immer die gleichen Leute und du siehst keine guten Leute mehr und nicht die besten. Es gibt so ein Saying, also es kriegt nicht der am besten passende Schauspieler die Rolle, sondern es geht leider nur noch nach Namen und Connections und sonst was, was ja auch verständlich ist. Aber wir sehen mittlerweile, spielen Influencer in Filmen mit, wo sie dir aber sonst von morgens bis abends allen erzählen, ja, du brauchst eine Schauspielausbildung, sonst kannst du das nicht, das ist Handwerk. Und dann sage ich mir, gut, wenn das so ein Handwerk ist, warum sind A, viele der größten deutschen Stars und auch internationalen Stars nie auf einer Schauspielschule gewesen und warum spielen diese ganzen Influencer, die nur zu Hause mit ihrem Handy Videos machen, manche gut, die meisten nicht so gut, finde ich. Warum spielen die? Ja, weil die haben 1 Million Follower und deswegen kriegen sie die Rolle, weil dann hoffen wir nämlich, wir sind nämlich ganz klug als Filmemacher und Verleiher und Studios, weil wenn die 1 Million Follower haben, dann werden ja auch 1 Million Menschen ins Kino gehen. Bullshit. Und es passiert auch nie. Es passiert auch nicht. Schau dir diese ganzen Filme an von den Influencern. Es sind fast immer Flops. Ja, ganz, ganz wenige Ausnahmen vielleicht hier und da, aber meistens sind das Flops. Das konvertiert nicht. Es konvertiert nicht. Ja, und wenn die Fans haben, dann haben sie Kinderfans, wo dann immer mindestens noch Papa oder Mama mitkommen muss. Und da hast du, sag ich mal, egal was sie für Zahlen haben, wahrscheinlich haben sie eigentlich nur die Hälfte gemacht, weil ein Zwangserwachsener musste sozusagen mit in dem Film sitzen, ob er sich den anschauen wollte oder nicht, weil sein kleiner 10, 8 oder 12 oder 6-jähriger Sohn, Tochter den Film sehen wollte. Ja, und das ist das Zeitalter, in dem wir leben. Es geht nicht mehr um den am besten passenden Schauspieler, wie jetzt zum Beispiel Tom Arnold oder Jamie Lee Curtis oder Tia Carrere, die hier eine unglaublich geile Performance abliefert, die man auch davor und danach nie mehr da so richtig gesehen hat, ja, finde ich. Man hat sie klar, Wayne's World und was. Diese Rolle war eine wirklich gute Rolle. Und wie gesagt, Tom Arnold, das Studio wollte ihn nicht. Cameron hat gedroht, entweder ich darf ihn besetzen oder ich ziehe weiter. Und das ist der Mindset von James Cameron, aber er hatte halt eben auch die Erfolge davor. Er hat kurz davor Terminator 2 gemacht und man hat ihn gelassen. Und es gibt ein schönes Interview, wo, weiß nicht mehr, wo das war, aber da sagt eben Cameron, er hat eben dieses besondere Recht, er muss keine Notes umsetzen von den Executives. Er hört sich immer gerne was an, was die sagen. Aber er sagt auch, es sind nie gute Ideen dabei. Es sind nie gute Ideen dabei. Das sagt George Lucas, das sagt James Cameron, das sagt Brian De Palma, das sagt Paul Verhoeven, das sagen so viele. Ridley Scott, ihr könnt es auf dem Audiokommentar von Prometheus anhören, wo man sich denkt, was muss man sich da rechtfertigen vor irgendwelchen No-Names, Nobodies, die große, gestandene, gute Filmemacher wegen jedem Furz durch die Mangel drehen. Und Cameron hat halt das Recht, das alles abzuschmettern. Kommen wir noch im Cast. Bill Paxton spielt natürlich mit. Er hat eine unglaublich tolle, witzige Szene. Bill Paxton auch ein immer wiederkehrender Wegbegleiter. Zum ersten Mal gesehen in Terminator. Da hat er eine ganz kleine Rolle als Punker gespielt, der sonst nebenbei auch, das ist auch eine Lektion für alle Schauspieler, die am Arbeiten sind oder versuchen, da reinzukommen. Die sind sich nicht zu schade. Der hat nebenbei als Handwerker an Filmsets gearbeitet und versucht, Rollen zu bekommen. Das ist nicht schlimm, ja. Geht arbeiten, macht irgendwas, kellnert, fahrt Taxi. Es ist vollkommen egal, wenn du deinen Traum leben kannst, wenn du in deiner Leidenschaft arbeiten kannst. Es ist egal, wenn du tagsüber was anderes machst oder abends irgendwo was anderes arbeitest. Wichtig ist, dass du auch an deinem Traum weiterarbeitest. Bill Paxton hat ja eine unglaublich witzige Rolle. Also die komplette Sequenz mit ihm, Bill Paxton spielt ja das Spiegelbild, sozusagen das spiegelverkehrte Spiegelbild von Arnold Schwarzeneggers Rolle, dem Harry Tasker. Also Harry Tasker, Arnold Schwarzenegger, ist ein Agent, der ein Computersalesman spielt. Bill Paxton spielt einen Gebrauchtwagenverkäufer, der so tut, als ob er ein Top-Geheimagent ist und damit die Frau von, die gelangweilte Frau, gespielt von Jamie Lee Curtis, die gelangweilte Frau zu gewinnen, ins Bett zu kriegen, was auch immer. Und diese Sequenz ist genial. Bill Paxton spielt das so gut. Und es ist die dritte Zusammenarbeit da auch schon, genauso wie mit Schwarzenegger. Bill Paxton war dann in Aliens in der größten Rolle und hier auch wieder in der großen Rolle. Er war dann nochmal in Titanic dabei. Die beiden waren ja privat sehr gut befreundet. Und von ihm kommt ja auch der berühmte Satz auf dem Audiokommentar von Aliens: "There are no easy scenes with James Cameron." Weil ein Schauspieler meinte: "Oh, that was an easy scene." Und er meinte: "There are no easy scenes with James Cameron." Und das ist wirklich wahr, weil sein Perfektionismus sein. James Cameron sagt immer, er ist kein Perfektionist. In dem Buch The Futurist kann man es lesen über ihn von Rebecca Keegan, was ich hier so schräg gegenüber sehe. Er sagt, er ist ein Rightist. Er möchte es einfach richtig machen. Nicht perfekt, nur richtig. Und das finde ich interessant, weil was andere für Perfektionismus halten, ist in seinem Form, und man muss ihm ja wirklich recht geben, die Filme sind einfach verdammt gut gemacht, einfach nur, dass es richtig ist. Und ich sehe, man sieht ja bei so vielen Filmen, dass es nicht richtig ist. Und es gibt nur so wenig gute Filme, weil es diese berühmte Alchemie ist, wie ein Döner. Alle haben die gleichen Zutaten, schmecken tut er nur an ganz wenigen Orten, weil es drauf ankommt. Wird das Brot warm gemacht? Wie wird das reingelegt? Ist das Fleisch nur nach hinten und dann vorne der ganze Salat? Oder sind das Schichten? Ist die Soße vorher überall ordentlich verteilt worden? Ist genug Soße da, dass bis zum letzten Bissen du Spaß hast oder hast du immer wieder trockene Stellen? All das macht so viel aus, ob es dann am Ende schmeckt. Und beim Film ist genauso. Alle haben die gleichen Kameras, alle haben die Möglichkeit, mit der gleichen Software zu arbeiten, alle können Top-Schauspieler bekommen, alle können ein Drehbuch schreiben, ja, oder auch nicht, aber es ist technisch alles da. Alle können die gleichen Schnittplätze besuchen, alle können Visual Effects Firmen engagieren. Warum sind nur ganz wenige Filme super gut? Ich würde mal sagen, vielleicht the top 20% of the top 20%, die top 4%, sagt man immer so. Und dazu gehört James Cameron. Er gehört wahrscheinlich zu den top 20%, der top 20%, der top 20%. Und da liegt er wahrscheinlich noch besser. Und es ist halt the director's vision, ja. Und das ist das, was heute nicht mehr gibt oder kaum noch gibt oder viel zu wenige gibt, weil sehr viele Leute mitreden. Film ist nun mal sehr teuer und sobald Geld reinkommt, wollen viele Leute mitreden. Das Schlimme ist, bei den Studios ist es ja nicht mal denen ihr eigenes Geld. Die meisten Leute, die mitreden, sind ja nur Angestellte. Das ist ja nicht ihr persönliches Geld. Das Studio greenlightet das, aber eigentlich gibt das Geld ja jemand anders. Und deswegen reden aber trotzdem sehr, sehr viele mit und versauen dir sehr viel. Und da wird unglaublich viel mit alle möglichen gearbeitet. Wie gesagt, im Bernd Eichinger Buch, was ich nur empfehlen kann, geschrieben von seiner Witwe Katja Eichinger, geht sie darauf ein, wie Bernd Eichinger geblackmailt wurde damals von dem Burke, der war damals der Chef von ICM, glaube ich, wo sie ihn zwingen wollten, Michael Caine zu besetzen für Der Name der Rose, und wenn er den nicht besetzt, wird er von jeder Agentur in Hollywood geblockt und wird keinen anderen Schauspieler bekommen. Und das war damals 1986, 85, als Der Name der Rose gedreht war. Kann man nachlesen, und das ist, dann könnt ihr euch vorstellen, was für Egos da rumlaufen. Wie gesagt, Cameron, und dafür ist Tom Arnold ihm ewig dankbar, weil Tom Arnold dachte niemals im Leben, dass er diese Rolle bekommt. Ja, da müsst ihr euch mal vorstellen, für die war das ganz klar ein Meisterregisseur und großer, krasser Erfolgsregisseur. Warum soll der so eine kleine Nummer wie mich nehmen? Aber das ist das Besondere am Casting von James Cameron, was ich immer wieder sage. Siehe Sam Worthington in Avatar. Unbekannte Leute, aber er denkt, das ist der beste Schauspieler. Michael Biehn, Terminator, das ist der beste Schauspieler für die Rolle. Ja? Und Star sein ist nicht wichtig, weil wenn es passt, was passiert dann? Der Zuschauer, und an den denkt Cameron immer, und er ist der erste Zuschauer. Der Zuschauer ist in der Geschichte. Casting ist die halbe Miete, ja, wenn du die richtige Person findest im Casting, wo du sagst, das ist der Charakter, den ich im Kopf hatte, das ist die halbe Miete, aber die wenigsten trauen sich da, das durchzusetzen gegenüber den Studios. Ich meine, er hatte einen Megastar mit Arnold Schwarzenegger, dadurch mussten jetzt nicht immer vielleicht andere Rollen mit Topstars besetzt werden, aber trotzdem, ihr seht ja, sogar bei so einer Rolle hat das Studio interveniert. Und Cameron hat sich durchgesetzt und an seinen Gut-Instinkt geglaubt und gesagt, ich sehe, dass das der richtige Schauspieler ist für die Rolle und dass die Chemie mit Arnold, und wie recht hatte er, wie recht hat er. Guckt euch den Film an und lacht euch schlapp. Alle diese Szenen, ich hab so viele Bilder im Kopf, die Szene, wo die Terroristen ihm hinterherlaufen, nach dieser super krassen Actionsequenz mit der Toilettenkampfszene, kommen sie raus, ballern voll wild rum. Tom Arnold versteckt sich hier hinter dieser absolut kleinen Laterne. Sein Bauch guckt vorne raus, sein Hintern und sein Rücken guckt hinten raus. Und der ballert bis zum geht nicht mehr und es prallt alles ab, nur an diesem Laternending, wie er dann rauskommt und dann sich so abtastet und dann küsst er die Laterne. Ich habe mich totgelacht. Also davon gibt es zig Szenen, wie Tom Arnold aus solchen Szenen, also ich, genial, genial. Das ist eine der besten, witzigsten Comedic Performances in der Filmgeschichte. Ich habe mich so kaputt gelacht. Und das ist alles Tom Arnold. Natürlich die Struktur, die ist genial. Auch Arnold Schwarzenegger hat viele witzige Szenen. Aber so eben mal kurz zur Geschichte. Tia Carrere, auch super besetzt. Die verführerische femme fatale. Ich glaube, sie ist auch halb persischen Ursprungs, also sie hat persisch, also es ist noch nicht mal falsch oder gelogen, dass sie halt diesen persischen Background hat. Sie spielt ja, sie ist ein Mischling, aber sie spielt das auch so gut und ich habe sie selten so gesehen. Das ist eben dann, wenn Schauspieler in den Händen von großen Regisseuren in guten Filmen, in großartigen Stoffen sind, Büchern. Deswegen ist das immer der Film, was ich schon mal gesagt habe, das Buch und die Regie macht die Rolle und dadurch den Schauspieler. Du kannst der beste Schauspieler der Welt sein, wenn du in einem schlechten Drehbuch, schlechten Film mitmachst, interessiert sich kein Mensch für dich. Wenn du in einem geilen Film mitmachst und nur eine kleine Rolle hast, bleibst du in Erinnerung, ja, weil dann das Gesamte alles stimmt, weil der Chef Koch, in dem Fall der Regisseur Cameron, und der auch noch das Buch schreibt, ja, du strahlst dann so, ja, und jede kleine Szene, du schaust ja auch solche Filme immer und immer und immer wieder und dadurch bleibst du in Erinnerung. Deswegen sage ich auch immer Leuten, spielt lieber eine geile Rolle in einem kleinen Film, wo ihr wenig zu reden habt. Dieser Film wird von vielen, vielen Leuten gesehen werden und dadurch werdet ihr mehr Leute erreichen, als wenn ihr eine Hauptrolle bekommt in einem schlechten Film, den vielleicht keiner sieht, als Beispiel. Wobei auch, das kann auch zu guten Sachen führen, ja. Wir haben Jamie Lee Curtis wieder eine unglaubliche gute Rolle. Und dann, wir müssen ja auch bedenken, es ist wieder, schon wieder ein Film, in dem es um Liebe geht, eine Liebesgeschichte. Hier die Geschichte der Ehe zwischen Jamie Lee Curtis, die Frau spielt von Arnold Schwarzeneggers Charakter Harry Tasker. Und sie spielt eine ganz einfache Sekretärin in so einem, keine Ahnung, Justizabteilung, Behörde, was auch immer. Und ja, also sie spielt das so gut, dass sie von diesem langweiligen, ja, zu übersehenden Mauerblümchen fast, kann man sagen, Hausfrau zu einer super sexy Partnerin wird von Arnold Schwarzenegger im Laufe der Geschichte und dadurch mal wieder eine super tolle Frauenfigur hat, aber nie, auch hier wieder, niemals hast du dieses Gefühl von Female Empowerment Agenda. Ja, es ist nie diese Agenda, weil wie wir sie heute tagtäglich sehen und man es nicht mehr sehen kann, weil es von oben aufoktroyiert ist und nicht intrinsisch aus der Geschichte herauskommt. Hier ist es so eine starke Frauenfigur, die super stark ist, super tolle Verwandlung hat, also einen Arc hat, also diesen Character Arc, wie man so schön sagt beim Drehbuchschreiben, also der Bogen der Figur, sie verändert sich vom wie sie am Anfang ist zu dem Ende. Das heißt auch wieder eine super starke Frauenfigur, geschrieben von einem Mann, sowas würde heute wahrscheinlich schon gar nicht mal gehen, weil ich weiß aus Gesprächen mit Filmemachern, dass viele Streamer auch andere Studios Männer schon gar nicht mehr schreiben lassen können. Wenn du ein weißer Mann bist, darfst du schon gar nicht mehr schreiben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil die müssen die Quoten erfüllen und. Es geht also nicht mehr um, was ist die beste Geschichte. Es geht jetzt um Quoten erfüllen. Und wenn du Quotenerfüllung machst, machst du keine Kunst mehr, dann machst du Politikunterricht oder was auch immer das sein soll. Und so sehr ich das auch wichtig finde, dass man Frauen genauso viele Chancen gibt wie anderen Minderheiten, das ist alles schön und gut. Aber am Ende machen wir hier Unterhaltung. Und wenn die Unterhaltung nicht da ist, dann macht das keinen Sinn, ja, weil niemand interessiert, einen politischen Film anzuschauen, Politikunterricht anzuschauen, wenn du keine Unterhaltung dabei hast. Wenn du es mit Unterhaltung verpacken kannst, okay, dann kann man sich das auch noch anschauen. Aber die Unterhaltung ist sekundär geworden. Der Film ist sekundär. Es geht nur noch, es ist wie Malen nach Zahlen und das ist furchtbar. Es ist furchtbar und alle machen mit, beschweren sich unter vorgehaltener Hand. Alle machen mit, weil wenn du was sagst, bist du eventuell gefeuert. Und ich weiß gar nicht, woher es kommt. Quentin Tarantino hat es auch schon mal kritisiert in diesem Podcast mit Joe Rogan, dass das unglaublich ist und wieso man sich das gefallen lässt. Und er hat noch vielleicht diese Macht, aber er spürt es auch. Und woher kommt es auf einmal? Woher ist es auf einmal da? Hier hast du es auf jeden Fall, diese Rolle, diese weiblichen Rollen sind super stark. Die Rolle von Tia Carrere, die diese böse Femme Fatale spielt, die mit den Terroristen zusammenarbeitet. Sie spielt so eine Kunsthändlerin, die aber eigentlich mit diesen Kunstwaren immer Waffen reinschmuggelt in die durch die Länder und damit eben bösen Schurken zusammenarbeitet. Und dann hast du die Rolle von Jamie Lee Curtis, die, wie wir ja alle wissen, dass Jamie Lee Curtis eine unglaublich gut aussehende Frau ist, den Gegenpart, ja, und du hast zwei tolle Frauenfiguren, die geschrieben worden sind von einem Mann, und trotzdem habe ich als männlicher Zuschauer nie das Gefühl, oh Mann, ist das lame, jetzt wird mir wieder hier was irgendwie, du bist in der Geschichte, du sagst, yeah, cool, Hammer, super, und du bist einfach in der Geschichte, Story first, und du hast heute nicht mehr Story first, du hast Agenda first, Quote first, und dann, naja, wenn da was rauskommt, schön, aber wenn nicht, was soll's, wir haben ja die Quote erfüllt, wir haben die Agenda erfüllt, die politisch vorgeschriebene, und das ist, warum die Filme auch meiner Meinung nach sehr, sehr viel floppen, die Leute sich die Filme nicht mehr anschauen. Ich rede oft mit Freunden, die sagen, Mutter, ich kann mir diesen neuen Rotz alles nicht mehr anschauen, ja, ich gucke mir immer wieder alte Filme an, ich kaufe mir mittlerweile gebrauchte alte Filme aus den 90ern, selbst mittelmäßige Filme aus den 90ern, die man damals gesehen hat oder aus den 80ern, 90ern, schaut man sich jetzt nochmal und denkt, boah, das sind ja schon fast Meisterwerke im Vergleich zu dem Schrott, den wir heute sehen, ja. So fühlt sich's an. Aber hier hast du das. Also ein super guter Cast. Tom Arnold, Scene-Stealer, Show-Stealer. Arnold Schwarzenegger, super gut in Szene gesetzt, super viele witzige Szenen. Tia Carrere, vorher und nachher nie wieder so gut gesehen. Jamie Lee Curtis in einer ihrer besten Rollen. Sie hat dafür einen Golden Globe auch gewonnen. Da sieht man mal auch wieder, nachdem Sigourney Weaver für Aliens zum ersten Mal als erste Frau, zum ersten Mal für einen Actionfilm in der Geschichte der Academy nominiert war für einen Oscar, haben wir hier wieder eine Frau, die nominiert wurde in einem Actionfilm und den Golden Globe gewonnen hat. Ja, da sieht man mal, wie gut und wie unfair eben, also wie gut Cameron als Regisseur ist, als Drehbuchautor, der die leitet, führt, aber auch die Rollen kreiert und schreibt, aber auch gleichzeitig wie ungerecht ist das, weil solche Filme, egal wie gut sie gemacht werden, werden niemals in der Geschichte als bester Film, als bestes Drehbuch anerkannt. Nee, weil das ist ja seichte Unterhaltung. Das ist ja was für den Pöbel. Ja, das ist ja was fürs Volk. Wir machen Kunst. Ja, wir halten, ich muss immer an Dings denken, an Idiocracy, wo sie in der Zukunft alle den besten Film des Jahres anschauen, Arsch, und dann siehst du 90 Minuten nur den Arsch, und da, so kommt es mir so ein bisschen vor, so wenn du die Filme anschaust. Und so solche Filme, die super gut sind, super gut gemacht sind, super gut geschrieben sind, wie Zurück in die Zukunft, wie dieser Film, wie Terminator 2, wie Matrix auch, es gibt so tolle, intelligente, oder auch, muss ja nicht immer super intelligent, aber einfach gut gemachte Filme. Aber sowas wird nie anerkannt von der Academy oder von sonst wem, weil es ist ja kein Drama, wo zwei Menschen sich anschreien und dann rumheulen oder sonst wie. Und ne, so, also dieses typische Artsy-Fartsy, was in den 80ern übrigens nicht so Artsy-Fartsy war. Da waren die Filme, die beste Filme Oscar bekommen haben, waren super gut gemachte Unterhaltungsfilme. Heute sind es Filme, wo ich mir A sage, kein Schwein schaut die Filme an. Und die interessieren mich auch gar nicht. Ich will mir die auch gar nicht anschauen, weil ich weiß, ich werde jetzt anderthalb Stunden Depressionen zuschauen. Und warum soll ich mir das anschauen? Wenn es nicht mal einen Payoff gibt, du gehst raus aus dem Kino und deine Schultern hängen runter und denkst, ja, die Welt ist scheiße. Ja, so sind die neuen Filme für mich. Also ich kann gar nicht mehr viele neue Filme anschauen. Wenn ich sie mir mal anschaue, aus irgendeinem Grund, weil jemand mich bittet oder sonst wie, und dann gucke ich sie mal an und ich denke mir, boah, oh mein Gott, schwer. Aber das ist eben auch etwas, wo ich mir sage, das ist so schlecht bei den Oscars, bei den Academies, bei den Awards. Das hat Thelma Schoonmaker, wie heißt sie, Thelma Schoonmaker, die Editorin von Martin Scorsese auch gesagt, es wird immer nur das Offensichtliche belohnt. Ja, wenn du einen besonders schnittauffälligen, mit vielen Schnitten gemachten Film machst, dann erkennt man den Schnitt. Ja, weil da sage ich immer, wie doof das eigentlich ist, ja. Aber wenn ein Film handwerklich und auch gut gemacht ist, so wie zum Beispiel so ein Film, der wird niemals in diesen wichtigen Kategorien auch nominiert. Was ich finde, das zeigt, wie blöd die Jury ist, die Academy in dem Bereich, weil das ist so von vorgestern, ja, und dann sind viele dieser Filme ja eh vergessen. Genau, kommen wir zum nächsten Punkt des Films und ja, das ist die Action und die Produktion des Films, ja, also wir reden gleich da nochmal ein bisschen drüber, gehen als nächster rein, machen jetzt eine kleine Pause und ein bisschen Werbung und danach sind wir gleich wieder da und reden noch über viele, viele unglaublich tolle Dinge, die den Film auch zum dritterfolgreichsten, höchst einspielenden Film des Jahres 1994 gemacht haben und mehr. Bleibt dran, wir sind gleich wieder zurück. Gefällt dir, was ich erzähle? Dann abonniere mich hier und auf YouTube, Instagram, Facebook und Co. Und wenn du schon dabei bist und mehr über mich wissen willst, schau dir doch meine Independent Romcom Hollywood-Türke an. Ins Kino gebracht mit 20th Century Fox. Ein Film hergestellt ohne Filmförderung und TV-Senderbeteiligung, ohne Licht und mit nur 8 Anfängern. Hollywood-Türke ist die Geschichte eines Türken, der sich als Italiener ausgibt, um das Herz eines deutschen Mädchens zu gewinnen, das Türken nicht mag. Du findest Hollywood-Türke auf Disney+, Amazon und Co. Nominiert als bester Debütfilm und für die beste Regie vom Bunte New Faces Award. TV-Spielfilm sagt zu Hollywood-Türke, mehr Lacher in einer Szene als manche Hochglanzkomödie in 90 Minuten. Viel Spaß beim Schauen. Und da sind wir wieder zurück. Ein bisschen Werbung in einer eigener Sache. Mein Film Hollywood-Türke, wie gesagt, auf Disney+, Amazon und iTunes rausgekommen. Würde mich freuen, wenn ihr den auch mal anschaut. Und was ich da eben ohne Filmförderung und ohne TV-Senderbeteiligung gemacht habe, mit nur 8 Anfängern und ohne Licht etc. Kommen wir nochmal zurück. Ich habe natürlich einen der allerwichtigsten und besten anderen Rollen, den Antagonisten, vergessen, nämlich gespielt von Art Malik, der den Anführer dieser Terroristengruppe spielt, über die sich viele muslimische Länder und muslimische Gruppierungen, arabische Gruppierungen auch aufgeregt haben. In gewisser Weise zu Recht, aber ich finde, Cameron gibt ihnen auch nochmal die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen in dem Film. Wenn man genauer hinhört, hört man das in einer Szene, weil er ja genau sagt, warum das alles gemacht wird. Und da kann man auch drüber reden und das ist auch ein Kritikpunkt, den Paul Verhoeven immer wieder in seinen Filmen sagt, zum Beispiel in Total Recall, was da passiert, eben wie da vorgegangen wird, ist nicht ganz so cool. Und dieser Typ, der spielt den so gut. Also das ist einer der, Cameron hat ja wie immer auch unglaublich gute Villains, ja, sei es in Terminator, der gespielt von damals noch Arnold Schwarzenegger, in Aliens, natürlich die Aliens und auch den Corporate Guy, in Terminator 2, den Robert Patrick, den noch böseren Terminator, den neuen Prototypen und hier diesen von Art Malik gespielten Salim Abu Aziz von der Gruppierung Crimson Jihad und auch ein unglaublich guter Willen, unglaublich gut. Ich habe diesen Menschen vorher nicht gesehen und ich habe ihn danach leider auch nicht mehr gesehen. Und ich sage mir so, wie kann das sein? Da sieht man mal, wie schlecht Hollywood ist. Vielleicht hat er auch viele Sachen abgelehnt, weil er nicht immer, als er ist ja Pakistani, in London aufgewachsen, also muslimischen Background zumindest gehabt und war jetzt nicht mal ein Perser oder beziehungsweise ein Araber und ich finde, man merkt es bei ihm, wenn er spricht, weil die Pakistanis reden ja Urdu und das ist ja nicht Arabisch, das klingt anders und ich glaube, das ist, ich habe das gehört, als ich den Film im Original gesehen habe, aber ist ja auch egal, dieser Typ spielt super, also ist so ein krasser, böser Bösewicht und so gut und knallhart und wieder so gut geführt, man sieht, also jede dieser Figuren ist so genial besetzt, gespielt und ich will damit auch sagen, von lauter unbekannten Leuten fast für mich oder Leuten, die meisten Leute vielleicht gar nicht so besetzt hätten, ja, wie gesagt, Jamie Lee Curtis war am Anfang von Arnold gar nicht so präferiert, weil er natürlich als Topstar mittlerweile Mitsprache hatte, aber er hat natürlich am Ende Cameron respektiert und Cameron hat auch Arnold Schwarzenegger respektiert und auch nach anderen Frauen geschaut, aber Cameron war ein großer Fan von Jamie Lee Curtis, weil seine dritte Ex-Frau, Catherine Bigelow, damals Blue Steel mit ihr gemacht hat, wo sie die Hauptrolle gespielt hat und Catherine Bigelow ist ja wirklich auch eine super Regisseurin, wie Point Break mit Gefährliche Brandung mit Patrick Swayze Und Keanu Reeves, ein Meisterwerk des Actionfilms, für mich auch einer der Top-Actionfilme aus dieser Zeit, wo sie dann später gemacht hat, also auch eine Seltenheit, eine Frau, die Actionfilme macht. In diesem Genre gibt es ja irgendwie wenig Frauen, aber sie war eben schon eine frühe Actionregisseurin und sie hatte da mit Jamie Lee Curtis gearbeitet und Cameron wollte immer mit Jamie Lee Curtis arbeiten und sie hat das so gut gespielt. Aber nicht nur ihn, Art Malik vorher nicht gesehen, Cameron besetzt ihn brillant und du sagst dir, wieso arbeiten diese Leute nicht weiter? Und es passt sofort, weil Cameron ist ein Außenseiter in dem System, ja. Aber er hat es gemanagt, dieses System zu spielen. Und der Erfolg hat ihm den Hebel gegeben, um so weiterzumachen, wie er angefangen hat. Er ist auch einer der wenigen Regisseure, die niemals einen Agenten haben. Er hat alles immer selbst gemacht. Das muss man sich mal reinziehen. Und dass so einer auch immer Leute nimmt und das macht so Sinn. Leute, die passend sind, die gut sind, aber die innerhalb dieses, ja, schlechten Systems nicht funktionieren, weil es gibt nicht so viele Camerons, die das Talent erkennen und die dich dann auch nehmen, auch ohne Namen, weil die meisten sind alles so Mitläufer, Duckmäuser und ich will das gar nicht verurteilen. Man will arbeiten, man will seine Familie ernähren, aber es gibt wenige, die den Mut haben zu sagen, that's the guy, that's the woman. Das ist die Person, die diese Rolle spielen muss, ja. Und das gibt's nicht. Und deswegen passt das auch, dass diese Leute, die mit Cameron arbeiten, zum Teil oft nicht mehr gesehen werden. Ja, ich finde auch Sam Worthington ist in gewisser Weise ein bisschen verschwunden nach Avatar. Der hatte zwar ein paar Filme noch gemacht, aber wo ich mir sage, der müsste doch eigentlich weiter ständig spielen. Auch Zoe Saldana, auch wenn sie so ein paar Sachen gemacht hat, aber die Sachen, die sie mitgemacht hat, Star Trek, Guardians of the Galaxy, ich finde, da strahlt sie nie so. Diese Rollen, die sie hat, sind, finde ich, für mich austauschbar, ja. Und es ist komisch. Michael Biehn, habe ich auch drüber gesprochen. Michael Biehn, so ein Typ, der hätte ein Superstar werden müssen. Linda Hamilton, auch brillant, zweimal brillant gespielt. Aber es passt, dass diese Leute, auch Tom Arnold, eine Art Malik, Tier Career, Leute, die Cameron sich auswählt, die er findet, die sind super und die kann er gut führen, dass die nicht unbedingt woanders weitermachen. Vielleicht in Arnold Schwarzenegger, aber Arnold war auch immer jemand, der selbst sich immer sehr gut verkauft hat und der sich nie zu schade war. Michael Biehn war nicht so einer. Ich weiß nicht, wie die anderen waren, vielleicht auch nicht so. Weil die meisten Schauspieler haben ein Problem, sich selbst gut zu verkaufen. Die verlassen sich nur auf ihren Agenten. Die wollen nicht selber Klinken putzen. Aber das ist das große Problem, das ist der große Fehler. Du musst das selber machen. Wenn du es nicht machst, es gibt eine tolle Story von Sean Young, der wunderschöne Sean Young aus Blade Runner, deren Karriere kaputt gemacht worden ist. Und Carl Reiner, der Vater von Rob Reiner, da gibt es ein Interview mit ihr und ihm, wo Carl Reiner bestätigt, dass ihre eigene Agentur, jetzt haltet euch fest, ihre eigene Agentur und die eigenen Agenten sie dem Regisseur ausgeredet haben. Da muss man sich, kann man gar nicht glauben, den Kopf schütteln. Er wollte sie haben für einen Film. Der Agent hat sie nicht einmal versucht auszureden, sondern zweimal. Ja, und das ist das, was die Leute nicht verstehen, was da passiert. Und wenn du dich nur auf deinen Agenten verlässt, bist du verlassen. Weil sie hatte einen Agenten und der Job des Agenten ist eigentlich, dass er sich darum kümmert, dass du arbeitest. Aber wenn dein eigener Agent dich versucht auszureden bei einem Regisseur, der dich haben will, der dich konkret anfragt und nicht nur einmal, sondern zweimal, könnt ihr euch anschauen. Das Interview findet ihr, wie gesagt, auf YouTube. Unglaublich. Und deswegen sage ich immer, deswegen war Arnold immer so am Weiterarbeiten, weil er sich nie auf seine Agenten verlassen hat. Und er sagt auch in einem Interview, die meisten seiner großen Rollen hat er sich selbst erarbeitet. Und das verstehen die meisten nicht. Auch ein Sylvester Stallone hat sich das selbst erarbeitet. Es gibt diese Outlier, die dieses System spielen können und trotzdem ein Außenseiter bleiben innerhalb dieses Systems. Cameron ist für mich so einer, Sylvester Stallone ist für mich so einer, Schwarzenegger ist für mich so einer, weil die auch alle so aus diesem Selfmade-mäßigen Ding herkommen, gewisserweise einen Independent Spirit hatten und auch verstanden haben, sich niemals darauf zu verlassen, auf diese Agenturen. Und wenn man sich mal anschaut, die Filme, die Schwarzenegger dann später ohne Cameron mit dem Studiosystem gemacht hat, viele seiner Filme hat er auch mit Carolco gemacht, die ja auch immer independent waren, auch außerhalb, auch ein Outlier innerhalb des Systems waren, weil sie independent waren. Auch Stallone, viele dieser Filme waren nicht mehr so stark. Bei Schwarzenegger jetzt nach True Lies, ich glaube, das war sein letzter guter Film für mich. Und dann Stallone, Entschuldigung, war auch für mich, glaube ich, sein letzter richtig guter Film. Glaube ich, war wahrscheinlich Cliffhanger. Ich mochte auch Judge Dredd, den er danach gedreht hat. Ich weiß nicht, ob der auch mit Carolco war. Ich glaube fast ja. Aber zumindest Und dann die Studio Pictures waren alle nicht mehr so richtig gut. Und das ist halt dieses Corporate-Ding, was immer reinkommt. Und deswegen, wenn du da nicht dich um selber um Sachen kümmerst, dann passiert da nichts. Ja, das ist eine wichtige Lektion. Und das ist so meine Meinung zu dem Thema. Wen haben wir noch? Ich hab Tia Curry erwähnt, ich habe Tom Arnold erwähnt, ich habe Art Malik erwähnt. Wir haben halt diese wunderschöne Hommage. Ich finde übrigens, dass True Lies für mich einer der besten James-Bond-Filme ist, die kein James-Bond-Film sind. Die neuen James-Bond bin ich, muss ich ehrlich sagen, kein Fan. Ich bin ein großer Fan der alten James-Bond. Du hast hier eine unglaublich tolle Hommage an den George Lazenby James-Bond im Auftrag ihrer Majestät, den ich auch neulich zum allerersten Mal gesehen habe und geflasht war, wie gut. Der übrigens ein Lieblingsfilm ist von vielen Regisseuren. Christopher Nolan hat diese Ski-Szene kopiert. James Cameron hat sie hier kopiert, ganz am Anfang, wo sie in diesem Chateau sind, in dieser Eröffnungssequenz. Also unglaublich gut gemacht. Und für mich sind das die wahren Bonds. Connery bis Lazenby. Roger Moore war für mich schon eigentlich kein richtig guter James Bond mehr, weil er den Fuß nie hochbekommen hat. Man hat immer gesehen, wie schlecht er in der Action ist und wie eigentlich immer nur gedoubelt werden musste. Aber die Alten mit Roger Moore hatten zumindest noch diesen alten James Bond-Touch, den Connery reingebracht hat. Dieser Womanizer, der basiert auf einem jugoslawischen Diplomaten, wie Ian Fleming mal verraten hatte. Das haben die Neuen für mich alle nicht mehr und deswegen mag ich die Alten vor allem. Und deswegen ist Kingsman war für mich auch einer der besten James-Bond-Filme, die kein James-Bond waren, wo ich mir gesagt habe, so wünschst du dir einen James-Bond, also der erste Kingsman, ja. Der zweite war nicht mehr so gut, der dritte hatte tolle Sachen, aber war insgesamt leider nicht mehr so gut wie der allererste. Aber True Lies war für mich der beste James-Bond-Film seit einem Connery-Film, ja, also seit den alten Connerys. Der hat das wirklich nochmal genommen und getoppt und Cameron war halt immer ein großer Connery-Fan, Connery-James-Bond-Fan, vor allem, was hat er auch gesagt, von den alten Filmen. Ja, also wir haben das besprochen. Wir haben ein tolles Cameo von James Camerons Vater in dieser ersten zweiten Action-Sequenz, weil die Eröffnungssequenz ist ja die erste Sequenz, wo Arnold Schwarzenegger in diesem schönen Schweizer Schloss, was man alles in Amerika übrigens gedreht hat, nicht in der Schweiz, unglaublich gut. Und dann hast du die Szene mit dieser Verfolgungsjagd mit dem Arnold Schwarzenegger in der Toilette, wo es dann diese Riesenkeilerei gibt und da sitzt der Vater von James Cameron, man sieht es am Gesicht, wie ähnlich sie sehen, der Ingenieur, wie der da sitzt auf der Toilette und am Ende rauskommt und rausgeschlürft kommt und dann guckt, wo alles zusammengeschossen ist und er das überlebt hat, das war übrigens der Vater von James Cameron, sehr witzig und James Cameron hat eine witzige Anekdote über seinen Vater, hat immer gesagt, er wird niemals erfolgreich werden darin und er hatte so diesen Anreiz, ihm es zu zeigen, also auch ja, seinem Vater zu beweisen, dass er erfolgreich sein kann, weil er eben, da hätte er auch Ingenieur sehr werden sollen, weil sein Vater Ingenieur, da hat er dieses perfekte prozesshafte analytische Denkvermögen und seine Mutter, die Malerin, dadurch hat er diese perfekten Blend von linker und rechter Gehirnhälfte, perfekt im malerischen, künstlerischen, aber perfekt auch im analytischen Denken, Prozessdenken, im Bigger Scheme Denken, aber auch selber hands-on eben Sachen erfinden, Kameras erfinden, wie die 3D-Kamera, die neue in Avatar, als auch Unterwassergehäuse, die es so nicht gibt. Er hat mehrere Patente mit seinem Bruder, der eben bei der Army ist und ich glaube deswegen auch immer dieses Know-how hat über die Army. Die Army ist ja auch stark involviert hier, das finde ich auch ein krasser, das ist wie ein Top Gun Werbefilm für die Armee hier wieder so, ja, also was man da sieht mit den Harrier Jets, die man hier zum ersten Mal sieht, die man für 100.000 Euro gemietet hat, wo die Stunde 2.400 oder 500 Dollar gekostet hat, Wahnsinn, was da an Sachen, da musst du ja wirklich mit dem Pentagon zusammenarbeiten, damit du diese, die kannst du ja nicht kaufen, das sind ja, die kann man nicht kaufen, ne? Die kann man nicht theoretisch schon kaufen, weil die kosten ja Millionen, ich weiß nicht wie viel Millionen so ein Jet kostet mit dieser Technologie, die mussten ja da zusammenreden und die haben glaube ich das Potenzial erkannt und gesagt, das wird ein guter Rekrutierungsfilm, wenn wir diesen Harrier Jet in diesem Film haben, dadurch haben sie das bekommen und da kann man ihm vielleicht ein bisschen die Kritik eben recht geben, ja klar, es ist in gewisser Weise eine Propaganda dieser Film, aber es ist verdammt gut gemachte Unterhaltung, ja, und selbst ich, der diesen Background hat, wo ich sagen könnte, ich fühle mich da auch nicht so gut repräsentiert, habe das in dem Moment, als ich den Film gesehen habe, gar nicht so gesehen. Für mich war das einfach nur eine Unterhaltung und es war klar, es war ein Film und ich habe mich da jetzt nicht unbedingt persönlich angegriffen gefühlt und ich finde auch Cameron hat in dieser einen Szene, wo der Anführer von dieser, also der von Art Malik gespielte böse Terrorist, diese witzige Szene, wo die mit der Kamera aufnehmen, um diese Drohung auszuschreiben an die Amis, sagen, wir werden jede Woche oder so eine Bombe, eine Atombombe in einer amerikanischen Stadt groß werden lassen, als wieder Vergeltung für die unschuldigen Frauen und Kinder, die ihr in unseren Ländern ermordet habt. Und das geht vielleicht leicht unter, aber er gibt ihnen zumindest diesen einen Satz, wo er sagt, neben dem, dass das natürlich Comicfiguren sind im Grunde, diese absolut böse, überzogene, gibt er ihnen zumindest mit diesem Satz eine gewisse Legitimation und sagt, ja, des einen Terroristen ist des anderen Freiheitskämpfer. Ne? Es gibt immer zwei Seiten der Geschichte und er hat auch immer gesagt, dass er das eigentlich hätte, waren es am Anfang irische Terroristen, aber dann kam ein anderer Film raus, Zeit kurz vorher, und er wollte nicht, dass es so ähnlich ist, und deswegen hat er das nochmal geändert. Und klar, die Kritik ist, kann ich verstehen, kann ich auch nachvollziehen, und dass sich da viele Leute negativ, weil das wird ja die Wahrheit, das ist, Hollywood ist immer die Wahrheit, so doof das ist, deswegen ist der Film das mächtigste Propagandamedium der Welt und deswegen auch so gefährlich, und deswegen wird es auch genau geguckt, was für Filme von wem gemacht werden und wer überhaupt Gelder bekommt, weil es eben ein unglaublich krasses Instrument ist, um die Köpfe der Menschen zu, ja, beeinflussen. Das wissen die. Und deswegen, wenn es einmal draußen ist im Film, ich habe es ja gesehen, das ist die Wahrheit. Ist egal, was in der Wirklichkeit ist, im Film, das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Und deswegen muss ich jetzt erstmal, weil ich schon so viel geredet habe, einmal Ja sagen zu deutschem Wasser. Und wir gehen gleich weiter in die Action. Aber vorher machen wir nochmal eine ganz kleine Unterbrechung, eine kleine Werbung in eigener Sache und sind danach wieder da und reden dann weiter über die bahnbrechenden, unglaublich gut gemachten Action-Szenen, wie er sich hier wieder selber toppt. Bis gleich. Gefällt dir, was ich erzähle, und du hast Fragen zum Filmbusiness und willst mehr lernen? Dann geh auf meine Webseite moratunal.com und buch dir ein kostenloses Coaching-Gespräch zum Bereich Schauspiel, Regie, Drehbuch und Produktion und nimm an meinen Workshops und Coachings teil. Geh jetzt auf moratunal.com und sicher dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Und da sind wir wieder zurück. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, die Action. Ja, die Action in diesem Film ist wirklich super. Eine Actionsequenz jagt die nächste, und eine ist besser als die nächste. Und ich weiß nicht, wie er sich diese Dinge ausdenkt. Ich weiß auch nicht, wie viel im Original da war. Einige Sachen sind im Original sicher da, aber diese Pferdeverfolgungsjagd zum Beispiel. Also fangen wir erstmal mit der allerersten an, auf dem Chateau. In typischer James-Bond-Manier taucht Arnold Schwarzenegger da aus dem Wasser aus, zieht einmal seinen Taucheranzug ab und ist perfekt frisiert in einem Smoking, alles sitzt unverknittert, so eben als kleine Anspielung auf die James-Bond-Filme, die das auch so hatten, und geht dann eben da los, um herauszufinden, mit wem dieser arabische Millionär, Kunstsammler da Geschäfte macht, um dann eben herauszufinden, dass da irgendwas läuft, große Summen übermittelt werden, und dann folgt halt diese Action-Sequenz, die dann in diese George Lazenby James Bond Hommage führt, wo sie dann im Schnee Arnold Schwarzenegger verfolgen mit Skiern, mit diesen Skigeräten, mit diesen Ski-Jetskis, wenn man so will, und den hinterherfahren im Schnee. Das hat so einen James Bond im Auftrag ihrer Majestät oder im Geheimdienst ihrer Majestät Touch, wie es eben auch schon Christopher Nolan in Inception gemacht hat und auch immer wieder gesagt hat, mit Steven Soderbergh, das ist ihr absoluter Lieblings-James Bond. Das ist faszinierend, weil der Darsteller nur diesen einen Film gemacht hat und dummerweise den dann nicht weitergemacht hat. Seine Agenten, übrigens hier auch wieder, seine Agenten haben ihm ausgeredet, einen Seven-Picture-Deal, den er bekommen hat als No-Name, als jemand, der noch vor kein Schauspieler war, nicht weiterzumachen, und der dann auch in der Versenkung versunken ist. Und der Regisseur hat auch nur diesen einen James Bond, glaube ich, gemacht. Es war der ehemalige Editor von den anderen James Bond. Aber dieser James Bond ist wirklich gut, und ich habe ihn neulich zum ersten Mal gesehen und kann ihn nur empfehlen, dass ihr euch ihn anschaut. Aber diese erste Verfolgungsjagd mit dem Pferd, wie er durchs Hotel reitet, ja, wie sich der Typ das Motorrad schnappt, der böse, von Art Malik gespielte Aziz, und Arnold Schwarzenegger dann eben die Verfolgung mit dem Pferd aufnimmt, in das Hotel reitet, mit dem Fahrstuhl fahren sie hoch, und dann super witzig, immer wieder mit witzigen Anekdoten zwischendurch, fährt dann dieses Motorrad von diesem Hoteldach Vollgas rüber, springt auf die andere Seite von, auf der anderen Straßenseite und landet im Pool und rettet sich da vor Arnold Schwarzenegger. Und dann wissen wir, sie schauen sich in die Augen und wissen, da kommt ein Showdown und Arnold Schwarzenegger will los mit seinem Pferd, aber sein Pferd stoppt im letzten Moment. Und das ist wieder so gut gedreht und bei diesem Stunt wäre auch Arnold Schwarzenegger fast gestürzt, irgendwie 50 Meter tief, weil das Pferd wirklich scheu wurde irgendwie aus irgendeinem Grund und ihn dann wild auf einem sehr schmalen Podest fast runtergeschmissen hat und er ist noch sich abgerutscht und wäre nicht sein Stunt-Double, der Peter Kent, da gewesen und hätte ihm gehalten, wäre er runtergestürzt. Also da sieht man mal auch, wie gefährlich Actionfilme zu drehen sind. Man denkt es gar nicht, es ist fast gefährlicher, einen Actionfilm zu drehen, als diese Action da in echt durchzumachen. Sterben immer wieder Stuntmen, leider. Ich habe auch geguckt, ob bei diesen Film mit Cameron irgendwann mal ein Stuntman gestorben ist, aber ich muss sagen, ich habe nichts gefunden. Es zeigt so crazy und verrückt und abgefahren die Stunts sind. Alle sind sicher durchgekommen, zumindest ist das, was ich gelesen habe. Wenn ihr was anderes gehört habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne eure Meinung zu den Punkten, die ich hier anbringe. Was haltet ihr davon? Wie seht ihr das? Interessiert mich natürlich. Kommen wir zu den nächsten Sachen. Wir haben also diese erste Verfolgungsjagd, die super ist, ja. Reiten hast alles. Ich erkenne mal jetzt, wenn ich die Filme nochmal anschaue, wann sein Stunt-Double draufsetzt, wann er sein Stunt-Double auch im Schnee runterfährt. Man sieht es, aber damals, als ich es neu zum ersten Mal gesehen habe, habe ich es nie gesehen. Und wenn du es zum ersten Mal siehst, erkennst du es auch nicht. Heute sind wir auch als Filmemacher geschulter, schauen da genauer. Aber ich finde, es ist super bland. Du erkennst es nicht. Also wahnsinnig gut gemacht. Dann die Szene, wo er seine Frau, Arnold Schwarzenegger, seine Frau besuchen will in der Mittagspause, weil er eben zu spät gekommen ist zu seiner geplanten Geburtstagsfeier und entdeckt dann, dass sie sich mit einem anderen Mann trifft und er vermutet, dass da eine Affäre ist und ist total gebrochen. Und dieser Moment, wo Arnold Schwarzenegger den nichts aus der Ruhe bringen kann, der tougheste Top-Agent der Welt, meine Ohren drücken immer, ich muss endlich mal größere Kopfhörer holen, damit die um die Ohren herum sitzen, das drückt immer enorm. Aber ja, als er dann total geknickt rausläuft und diese Szene mit Tom Arnold, das ist so witzig, wenn ich daran denke, muss ich schon lachen. Tom Arnold kommt und Arnold Schwarzenegger kann kaum reden und sagt nur Helen. Alter, und Tom Arnold sagt, es ist irgendwas mit Helen. Und er sagt, Helen. Und er, ja, okay, Helen. Und er versucht zu raten, was er sagt. Und dann sagt er, Helen has an affair. Und er so, hey, welcome to the club, man. Die Reaktion ist so gut. Und ich weiß nicht mal, ob das geschrieben ist, aber es ist so genial. Ich kann mir vorstellen, dass es gescriptet war. Aber wenn es auch ad-libbed gewesen wäre in dem Moment, er muss wohl sehr, sehr viele Sachen mitgebracht haben. Thomas, du lachst dich schlapp, das ist so witzig. Ja, wir haben die Transformation von Jamie Lee Curtis' Charakter von biederer Hausfrau zu absolut sexy Co-Agentin, wenn du so willst, die ihrem Mann hilft, die Terroristen zu besiegen und unglaubliche Stunts macht, ja. Allein dieser Stunt, der dann kommt eben auf dieser Brücke, wo ich bis heute sage, wo sie die Brücke in die Luft schießen auf den Florida Keys und du sagst dir, okay, die können keine wirkliche Brücke mit Harrier Jet Raketen abgeschossen haben. Das ist klar. Das kann nicht gewesen sein. Aber warum sieht es verdammt nochmal so echt aus, dass ich es nicht erkenne? Ich sag dir warum. James Cameron. Das ist das Genie von James Cameron. Jemand, der es so macht, dass es so richtig ist, dass du es nicht erkennst. Und ich sehe es mir an und ich denke mir so, okay, aber es ist also ein, ich gucke dann später und finde im Internet, weil es war im Making-of nicht dabei, ein tolles Video, wo es ja mittlerweile unglaublich tolle Videos gibt von Fans, Liebhabern, die irgendwie Material herkriegen und dann erklären, wie bestimmte Visual oder Special Effects gemacht werden. Es war eine Kombination aus verschiedenen Effekten, Visual Effects, die Raketen reingemacht, dann Miniature, die gebaut worden ist, wirklich auch auf den Florida Keys von dem Team, unglaublich umfangreich. Und dann mit Explosives ausgestattet waren und in Slow-Mo gedreht und der LKW, wenn die Harrier Jets beim Anflug auf die Brücke in den Florida Keys die Raketen abschießen, um die Brücke in die Luft zu sprengen, dann ist das eine Miniatur, die in die Luft geht, der Wagen sogar, der auf der Miniatur ist, der so echt aussieht, dass ich gedacht habe, wie haben sie das gemacht? Ist auch nur ein Miniaturwagen und dann explodiert das Ding und du denkst wirklich so wie bei Terminator 1, der LKW, wo du denkst, das ist der echte LKW. Es war alles nur ein Model, Miniatur. Und das ist das Tolle, was Cameron eben damals gemacht hat. Der Blend von Practical Effects, In-Camera Effects mit Miniatures und nicht CGI nur. Aber hier enhanced eben auch mit CGI wahrscheinlich die Raketen, vermute ich mal. Aber dieser perfekte Blend, das ist jemand, der in jedem Bereich der Special Effects, Visual Effects sich so gut auskennt, weil er auch diesen Illustrator-Background hat, weil er genau weiß, wie Bilder aussehen müssen, wie sie in seinem Kopf sind, wie er das blendet und dann wahrscheinlich noch besser macht als jeder andere. Und mit diesen super guten Leuten, die er dann aussucht, auswählt, die Effekte so. Und das ist ja nur einer von zig Effekten. Und ich sage immer, das ist schon eine Meisterleistung, wenn solche Effekte gut aussehen. Sie sehen nicht immer gut aus, selten. Aber hier sehen sie super aus. Also Wahnsinn. Und diese komplette Actionsequenz mit den Terroristen da auf dieser Insel, wo sie die erste Atombombe in Beton einfüllen und dann den Timer starten. Und ja, und dann eben diese ganze Verfolgung, der Kampf, das Wahrheitsserum, was man ihm gibt, diese tolle Szene, also auch genial in der Struktur. Arnold Schwarzenegger kriegt dann von den Terroristen Wahrheitsserum verpasst. Und wie genial ist das denn, ja? Er kann jetzt nicht mehr lügen. Und die ganze Zeit lügt er ja. Und jetzt kann ihn seine Frau Sachen fragen, die sie vielleicht schon immer fragen wollte. Und dabei kommen dann auch viele Informationen raus, was ich auch super finde. Also in diesem Spiel Lüge und Wahrheit, was immer wieder in diesem Film passiert. Was natürlich auch der Geheimagent ja ist. Es ist immer jemand, der im Verborgenen handelt, der immer lügen muss, der immer sich als jemand anders ausgeben muss. Also du hast per se schon eigentlich eine geile Struktur für eine Comedy. Aber das Thema ist eigentlich halt kein Comedy-Thema, so wenn du auf den ersten Blick hinguckst. Aber die Franzosen haben es erkannt. Claude Zidi hat es halt super geschrieben und Cameron hat es noch besser dann geremaked. Genau, wir haben Bill Paxtons Rolle besprochen in dieser Szene, wo er diesen Simon spielt, diesen Gebrauchtwagenverkäufer, der unbedingt an die Wäsche von Jamie Lee Curtis will, der Frau von Arnold Schwarzenegger. Und diese Szene, also auch eine super witzige Szene, wie er halt immer angibt vor Arnold Schwarzenegger, der jetzt genau weiß, der alle Ressourcen seiner Omega-Unit, seiner Geheimdienst, Omega-Sector, genau, Omega-Sector heißt sie ja, the last line of defense, also so geheim, das sind die, also noch die, so geheim, dass sie innerhalb der Geheimdienstorganisation sogar unbekannt, also geheim sind, aber the last line of defense, übrigens mit dem herrlichen Auftritt von Charlton Heston, ich finde auch Charlton Heston ist der perfekte Boss von einem Arnold Schwarzenegger. Er hat dieses kantige Gesicht, er hat sogar physiognomisch mit diesen Zähnen und dem Kiefer und so, hat er gewisse Ähnlichkeit mit Arnold Schwarzenegger und auch von der Physis her, dieser große Typ, dass der Boss spielt, da mit der Augenklappe wie Nick Fury, genial. Und Cameron war ja ein großer Fan von Marvel, er wollte ja eigentlich Spider-Man machen vor diesem Film und dann auch mal nach diesem Film mit Carolco, aber dann ging Carolco pleite und es wurde niemals umgesetzt, aber sonst hätten wir den ersten Spider-Man-Film gesehen von James Cameron. Aber um hier zurückzukommen, übrigens da witzig auch, neben Spencer Charlton Heston spielt Grant Heslov mit in seiner ersten Rolle, die ich ihn gesehen habe, der spätere Produktionspartner, Schauspieler und auch Regisseur von George Clooney, also der unter anderem Männer, die auf Ziegen starren gemacht haben als sein Regiefilm, aber auch viele Drehbücher und geschrieben hat mit George Clooney und mit ihm auch Filme produziert haben. Das ist Grant Heslov, mit dem ich übrigens mal im Fahrstuhl war, als ich in Berlin war, im Soho-Haus. George Clooney drehte da gerade The Monument Man in Berlin in Babelsberg. Einmal saß ich einen Tisch weiter von ihm, da saß er dann mit Matt Damon da am Tisch. Und Grant Heslov war halt im Fahrstuhl. Und ich war so kurz davor, ihn damals zu fragen, wie es denn war bei True Lies. Und ich habe mich damals nicht getraut. Heute würde ich es machen. Einfach, weil man das ja auch als kleiner Applaus sehen kann, wenn man jemanden für seine Arbeit gratuliert und sagt, hey, toller Film, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Damals sagte ich, das ist unhöflich, hab's gelassen, aber ich hätte es vielleicht machen sollen. Auf jeden Fall auch da unglaublich tolle Leute, davor nicht gesehen, danach nicht wirklich gesehen, aber der spielt das auch super witzig und super gut und hat ja auch eine wirklich tolle Sachen dann gemacht mit Clooney auch zusammen. Davor zumindest einige Filme fand ich sehr, sehr gut, die beiden produziert haben. Was haben wir noch? Bill Paxton, der diesen Simon spielt, und wie er ihm dann erzählt bei der Autofahrt dem Arnold Schwarzenegger, dass er gerade an einer dran ist, die so scharf ist und die Sprüche, die ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, als ich den Film angeschaut habe, wir sind mittlerweile in so einer Ära von Political Correctness, dass diese Sprüche gar nicht mehr gesagt werden können, ja, die Bill Paxton da gesagt hat, ja, die er über Jamie Lee Curtis ihre Vorzüge seiner Meinung nach sagt und wie er sie anmacht und Schwarzenegger muss da sitzen und darf sich nicht darüber aufregen und dann gibt es auch diesen Moment, wo er ihm in die Fresse haut und er dann blutet und an der Seite liegt und da sehen wir, es war nur eine Fantasie, es war nur eine Traumvorstellung, er hat ihm nicht echt in die Fresse gehauen, er hat es nur für einen Moment gedacht und dann lacht dieser Bill Paxton Charakter. Also diese Rolle, die Bill Paxton da gespielt hat, die hätte auch irgendeinen Preis verdient, die ist so witzig, so gut gespielt, wie er dann sich dann als Feigling outet am Ende, als sie ihn dann überfallen mit der echten Geheimdiensteinheit von Arnold Schwarzenegger mit dem Omega-Sektor und dann herauszufinden, was ist er, was und was macht er und auch seine Frau interviewen, Jamie Lee Curtis, die dann eben auch sagt, dass sie nichts hatten, aber sie einfach von ihrem Leben gelangweilt ist und das Gefühl hatte, mal wieder ein bisschen Aufregung im Leben zu haben. Und das führt dann halt dazu, also Bill Paxton, Hammer gespielt, eine der witzigsten, besten Rollen von ihm. Neben Tom Arnold auch ein unglaublich, also wirklich, der Film ist so witzig, wenn er nicht noch diese mega Hammer Action hätte, würde der auch nur als Comedy mega funktionieren. Ja, und dann hast du eben diese Szene, wo Jamie Lee Curtis gekidnappt wird von dem Omega-Sektor und von Arnold Schwarzenegger mit Tom Arnold befragt wird und diese Szene ist auch super witzig und da findet er dann heraus, okay, sie will ein bisschen mehr Aufregung und sie hat ihn nicht betrogen. Und das stimmt ja auch, sie betrügt ihn nie, sie betrügt ihn im ganzen Film nicht, sie wehrt sich gegen die Küsse, sie will auch nicht mehr, aber sie will einfach mal Teil von was Abenteuerlichem sein. Und dabei ist sie mit dem größten Top-Agenten zusammen und weiß es nicht und denkt, er ist ein langweiliger, also es ist eine wahnsinnig tolle Drehbuchstruktur, darauf muss man erstmal kommen, das können die Franzosen halt und dann kommt es zu dieser Szene, wo sie ihn im Auftrag, damit sie rauskommt von dem Geheimdienst, locken sie mit einem falschen Auftrag und sagen, okay, du musst jetzt diesen Waffenhändler oder was auch immer der ist, besuchen im Hotel und für ihn Striptease machen. Und dann sehen wir Jamie Lee Curtis in ihrer Verwandlung, wie sie da unglaublich sexy diesen Striptease macht für Arnold Schwarzenegger, der im Schatten sitzt, der dann alles mit diesem Tape Recorder immer auf Französisch von sich gibt. Und da sind ganz viele Sachen passiert, die übrigens nur dort passiert sind, durch Zufall, das Hinfallen des Tape-Recorders, als Jamie Lee Curtis so sexy tanzt, ist Arnold echt passiert, Cameron fand es so witzig, er hat es im Film gelassen, so wie Jamie Lee Curtis einmal hinfällt beim Strippen, als sie sich versucht am Bettrahmen festzuhalten und dann verfehlt und dann hinfällt, das war eigentlich ein Versehen, aber es war so witzig, dass sie es drin gelassen haben, weil es zum Charakter eben so gut passte und Jamie Lee Curtis hat da wirklich krass gearbeitet, sie war in Top-Shape, hat die Rolle super gespielt, sie wollte auch unbedingt diese Rolle spielen, aber sie musste kämpfen, ja, aber Cameron hat immer an sie geglaubt und das Tolle, und da muss man mal sehen, was für ein toller Mensch Arnold Schwarzenegger ist, was für eine Größe er hat und auch James Cameron. Arnold Schwarzenegger hatte als einziger Top Billing. Top Billing ist im kreativen Bereich eines der größten und wichtigsten Sachen, also Top Billing heißt, der Name steht auf dem Poster und wie groß er steht und wer wird zuerst genannt. Das sind wirklich wichtige Vertragsdetails in den Verträgen der Stars und ganz, ganz wichtig. Und Arnold hatte als einziger Top-Billing, ja. Und James Cameron war, nachdem er den fertigen Film fertig hatte, Arnold gezeigt, hat er gesagt, was hältst du davon, wenn wir ihr auch ein Billing above the, also auf dem Poster neben dir geben? Und es hatte sie vertraglich nicht zugesichert, aber James Cameron fand, sie hat es verdient und Arnold hat sich das angeschaut und gesagt, absolut, sie hat das voll verdient und er hat ihr das gegeben. Und es zeigt, finde ich, etwas von seiner Größe, von Arnold Schwarzeneggers Größe, als auch von James Camerons Größe, ja. Dass dieses Menschliche, dass das so belohnt wurde und eine der größten, besten Filme, die sie je gemacht hat, finde ich, sie hat ja viele Klassiker gemacht mit Glücksritter. Übrigens gibt es eine witzige Anekdote von Steve Martin zu... Wir haben ja alle Jamie Lee Curtis entweder über Halloween kennengelernt, den ich noch leider sehen muss. Ja, ich gestehe, ich habe ihn noch nicht gesehen. Und für mich ist sie bekannt geworden natürlich in Glücksritter, Trading Places von dem berühmten John Landis, ein Meisterwerk von einer Komödie. Und Steve Martin hat mal, als er mit John Landis die drei Amigos gedreht hat, auch einer meiner Lieblingsfilme, super guter Film, geschrieben von Steve Martin übrigens, auch von John Landis inszeniert. Und George Foltz hier mitproduziert. Er sagt Steve Martin zu John Landis, als ich Trading Places gesehen habe, war ich im Kino und habe gedacht so, langweilig, 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 Jamie Lee Curtis. Langweilig, langweilig, langweilig. Und jeder, der den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Ich will hier gar nicht zu viel sagen, aber es gibt einen Moment, wo sich, Jamie Lee Curtis, der Charakter, sie spielt da eine Prostituierte und hilft Dan Aykroyd und zieht sich in einem Moment aus. Und darauf bezieht sich, und man sieht dann halt sie nackt. Ja, das sieht man ja heute auch kaum noch. Man wundert sich manchmal, das war in den 80ern noch ganz normal in den Kinofilmen, dass man eben viel nackte Haut hatte. Das war auch ein Grund, ins Kino zu gehen von den Produzenten. Die haben gesagt, wir brauchen ja irgendwas, Sex sells nach dem Motto, was zeigen, was besonders ist. Und dieser Spruch von Steve Martin so, I've seen your movies and I thought to myself, boring, 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 boring. Jamie Lee Curtis, boring, boring. Das ist brillant. Auch Steve Martin, einfach einer meiner absoluten Lieblingskomiker und Drehbuchautoren. Geniale, geniale Bücher geschrieben. Total, total großes Genie für mich auch. Gehen wir weiter. Der spielt halt diesen Bill Paxton, spielt diesen Simon-Charakter. Es kommt eine super witzigen Sequenz. Und dann sind sie dann eben am Ende, macht sie diesen Striptease für ihren eigenen Mann, weiß es nicht, verhaut ihren eigenen Mann. Just in dem Moment, wo sie ihn erkennt, kommen die Terroristen rein, haben sie gefunden und entführen die beiden und wollen natürlich die erpressen und als Geisel nehmen und die Atombomben in die Luft bringen. Und dann passiert halt die ganze Action und wir sehen diese Harrier-Jet-Sequenz, wir sehen den finalen Kampf mit diesem Terroristen, unglaublich tolle Sachen. Und es diese Verfolgungssequenz auf der Brücke, wo Jamie Lee Curtis mit Tia Carrere in diesem Auto sitzt, wo der Chauffeur erschossen wurde beim Kampf und sie dann beide versuchen rauszukommen und das Auto fährt auf diesen Abgrund zu, den die Harrier Jets reingeschossen haben in die Brücke, wo es dann praktisch runterstürzen würde. Und es gibt einen Kampf, der super cool ist zwischen den zwei Frauen und dann geht Jamie Lee Curtis raus und Jamie Lee Curtis hat wirklich diese Stunts, nicht alle, aber viele dieser Stunts, wo sie am Helikopter hing, selbst gemacht, wo sie allein, also nicht den eigentlichen Stunt, wo man sieht, auch der, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber wo du siehst, wie sie rausgeht, der Stuntman von Arnold Schwarzenegger, also wir sollen denken, es ist Arnold Schwarzenegger, greift sie, während die Limousine fährt und sie aus diesem Dach der Limousine rausguckt. Gerade im letzten Moment noch greift sie ihre Hand, die Limousine stürzt ab in das Meer, von der Brücke herab, explodiert oder was auch immer. Und sie fliegen, er hält sie an der Hand und sie fliegen weiter über den Ozean. Das ist alles echt, das sieht man. Also man sieht, dass da jemand echt an der Hand hängt. Und du fragst, ist so eine wahnsinnige Stunts. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gesehen habe. Sowas ist so genial, so gut gemacht und so krass. Und es war dann am Ende auch wieder James Cameron, der selber am Helikopter hing, als Jamie Lee Curtis von Arnold Schwarzenegger gehalten wird, am Helikopter. Sie hängt wirklich am Helikopter und sie ist auch wirklich im Wagen, macht viele dieser Stunts selber, nicht alles, aber viele dieser Stunts selber und hat auch gesagt, sie hat vorher noch nie so eine Sachen gemacht und wird es hoffentlich auch nie wieder danach machen, aber sie hatte da wirklich Mut und wirklich one of a lifetime performances abgeliefert. Absolut sehenswert. Also eine Hammer-Action- Sequenz nach den, und dazwischendurch, und das ist eben wieder, das ist das Tolle, was ich in den anderen Filmen auch von Cameron immer wieder gelobt habe, diese Balance zwischen der Action, den Visual Effects, diesen bahnbrechenden Sachen, die du noch nie vorher gesehen hast und dir die Augen juckst und sagst, das kann ich nicht glauben, und dann immer diese Portionierung mit der emotionalen Komponente bei den Figuren. Der Humor funktioniert, du bist bei den Figuren, auch hier wieder eigentlich eine Liebesgeschichte, eine Familiengeschichte, so wie davor, also man erkennt dieses durchgehende Thema bei James Cameron, das sind immer gewisserweise Liebesgeschichten, auch wenn sie in Action-Vehikeln verpackt sind, aber auch hier hast du eine Geschichte um eine Familie mit Kind, mit Frau, Mann, deren Ehe so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und an einen Punkt gekommen ist, wo sie sich langweilt und diese wieder aufflammen und neu entdecken sich sozusagen. Also, und auch diese emotionalen Komponenten, die bei den Figuren wichtig sind, damit wir bei den Figuren, weil die Action interessiert dich nicht, wenn du nicht bei den Figuren bist und das kann Cameron halt so unglaublich gut und das ist das, was die meisten nicht können und nicht verstehen, deswegen die meisten neuen Actionfilme für mich auch belanglos sind, weil selbst wenn die Action von diesen sogenannten Regisseuren, die vorher meistens Stuntmänner waren, die Action ist zum Teil sehr gut, aber wenn ich nicht bei den Figuren bin, interessiert mich das nicht. Ich muss bei den Figuren sein, emotional, dramaturgisch, ich muss mit denen mitfühlen und das ist das, was womit Menschen connecten. Du connectest mit der emotionalen Komponente, weil wir so gewired sind, wir sind emotionale Tiere, Wesen und wir connecten mit anderen Menschen ihren Emotionen und wenn wir einen guten Regisseur haben, ein gutes Buch, dann verbinden wir uns und dann interessieren uns die Menschen und dann interessieren uns auch die Stunts und die Dinge, die sie erleben und wollen nicht, dass sie sterben, erschossen werden, überleben, aus dem Flugzeug springen, aus dem Helikopter springen, bevor er explodiert oder sonst wie. Das hast du halt nur dann, wenn du emotional bei den Figuren bist. Und das kann James Cameron auch in einer Comedy. Also er hat jetzt bewiesen, er ist nicht nur ein Meister des Actionfilms, des Horrorfilms, des Science-Fiction-Films, des Effektsfilms, weil das sind alle diese Filme für mich. Er ist auch ein Meister der Comedy für mich mit diesem Film. Er ist ein Meister der Comedy. Er hat die Comedy so gut. Und woher kommt es? Obwohl er nie davor eine Comedy gedreht hat und auch danach nicht wirklich, obwohl einige seiner Filme auch immer mal wieder witzige Elemente haben. Meiner Meinung nach kommt das daher, gute Regisseure haben ein Gefühl für Rhythmus. Und Comedy ist Rhythmus. Und zu wissen, wie du ein Setup aufbaust für einen Witz. Viel natürlich ist dem guten Drehbuch und der Basis von La Totale geschuldet, dieser genialen Comedy-Struktur. Aber du kannst ja trotzdem viele Filme verhauen, weil ich habe euch schon mal erzählt, Jerry Lee Lewis hat ein Buch geschrieben, The Total Filmmaker. Ein super gutes Buch, was ich jedem empfehle. Und er sagt in diesem Buch, ein Witz in einem Film kann nicht funktionieren, wenn du schon ein Frame zu viel hast oder ein Frame zu wenig. Du musst genau richtig schneiden und sonst ist der Rhythmus und der Gag funktioniert nicht. Und das heißt, im Schnitt muss er gut sein, in der Inszenierung muss er gut sein und du siehst ja, wie viele schlechte, unwitzige, sogenannte Comedies es gibt, wo ich da sitze und nicht einmal lache. Und hier funktionieren so viele Gags so gut und das hat sehr viel damit zu tun, wie du eben die Szene zum Funktionieren bringst. Und da muss man sagen, hat Cameron bewiesen, dass er eben Meister in so vielen Dingen ist. Und es sind viele gute Regisseure. Ein guter Regisseur hat eine innere Stimme, die ihm sagt, das ist richtig oder falsch. Die Geschwindigkeit ist richtig oder falsch. Der Humor ist richtig oder falsch. Weil du bist ja dein erstes Publikum, der erste Zuschauer. Und wenn du es falsch abnimmst, kannst du nicht erwarten, dass er vom Zuschauer dann funktioniert. Es muss bei dir funktionieren und es muss immer wieder funktionieren. Und das hat er bewiesen, dass der Schnitt funktioniert, der Rhythmus funktioniert, die Delivery, das Pacing, alles funktioniert. Und deswegen ist der Film eine unglaublich gute Comedy auch mit diesen emotionalen Components im Gesamtwerk des Action-Agenten-Films, der da ist. Ja? Wir machen jetzt nochmal, bevor wir zu den nächsten Sachen kommen, die ich aufgeschrieben habe, also wir haben darüber gesprochen, wie Arnold die Idee zu damals eben durch seinen Schwager Robert Shriver zu Cameron gebracht hat, wie toll das Casting ist, wie Mally Finn hier wieder aus Terminator 2, einer der besten Casting-Agenten, LA Confidential hat sie auch besetzt, die Regisseure gefunden hat. Und ich finde, so eine Agenten gibt es auch kaum. Mally Finn wurde auch von vielen immer gelobt, die wirklich neue Leute bringen. Leute, die unbekannt sind. Aber wenn sie sie reinbringt, sagen die Leute, wow, perfekt. Das ist der Charakter, ja. Das ist der Charakter. Damals Russell Crowe und Guy Pearce in LA Confidential. Unglaublich gut. Super auch von Mally Finn besetzt. Auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Zwei No Names, Nobodies. Unbekannte Leute, die durch den Film großartig bekannt geworden sind. Die Comedy-Struktur haben wir besprochen, wie gut sie ist. Wir haben viele gute Sachen besprochen. Ich habe das schon besprochen, genau. Wir kommen gleich nochmal zurück und reden nochmal ein paar andere Sachen an dem Film, die toll sind. Jetzt machen wir ganz kurz mal nochmal eine letzte Werbung und danach sind wir wieder zurück und reden über den letzten Teil, über True Lies. Bis dahin, gleich sind wir wieder da.
Du magst, was du hörst und du wolltest schon immer bei einem Kinofilm dabei sein, dann melde dich gerne bei mir, um als Investor bei meinem nächsten Kinofilm Hollywood Türke 2 dabei zu sein. Erfahre, was du dabei alles bekommst und wie du Teil von Filmgeschichte sein kannst. Laufe bei der Filmpremiere als VIP-Gast über den roten Teppich mit den Stars und sei Teil eines aufregenden Abenteuers. Hollywood Türke 2. Coming to a theater near you. Don't miss it.
Ja, vielen Dank. Wieder mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Hollywood Türke 2 wird gerade geplant. Wer Lust hat, als Investor dabei zu sein, kann mich gerne anschreiben. Ich bin auf der Suche. Ich will den Film wieder machen, ohne Filmförderung, ohne Senderbeteiligung und auch dann rausbringen. Und freue mich über jeden, der Interesse hat, dem der erste Teil gefällt oder das gefällt, was ich hier über Filme erzähle, mich zu kontaktieren und mit einzusteigen und Spaß zu haben, einen unglaublich tollen Action-Comedy-Film zu machen, den ich mit Hollywood Türke 2 plane. Wir gehen nochmal ganz kurz zum Film. Ich würde gerne nochmal ganz kurz vielleicht mit euch ein paar Bilder durchgehen. Hier, wenn man auf auf IMDb guckt, da ist er mit einer 7,3 Bewertung, was ich finde eigentlich dem Film nicht gerecht wird. Ich finde, er ist näher an einer 8 dran, aber 7,3 ist in der IMDb-Welt ja auch schon mal sehr, sehr gut. Hier Arnold Schwarzenegger mit Jamie Lee Curtis. Diese Szene, wo sie sich übrigens küssen, fand ich, war eine unglaubliche Hommage, und das habe ich auch schon mal wieder gesehen in Terminator 2, dieser Atomkuss. Das weiß nicht, weil er ist ja ein großer Comicbuch-Fan gewesen, ob er das von Watchmen hatte, weil das Watchmen Graphic Novel kam ja in der Mitte der 80er Jahre raus, als wir auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs waren, wo jeden Tag jeder Angst hatte, dass die Russen und die Amis sich, so wie heute jetzt mittlerweile, wie diese Angst vor einem großen Krieg entsteht, ja. Und da gibt's die Szene, wo Linda Hamilton am Zaun ist und durch die Atomexplosion weggefegt wird und nur noch ihr Skelett dran bleibt. Das ist so was Typisches, was in dem Watchmen Graphic Novel drin war, was er dort als Referenz ein bisschen drin hatte. Ich weiß nicht, ob er dadurch inspiriert war oder sein eigenes Image das war. Und auch hier, wo sie sich küssen, wo auch aus Watchmen, wo sich Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis küssen und im Hintergrund geht die Atombombe hoch auf dieser Insel. Und wir sehen nur diesen riesen Dings und er macht die Augen zu. Aber es gibt diesen Kuss eben zwischen Night Owl und Miss Jupiter, glaube ich, genau. Also der Tochter zumindest von Miss Jupiter, die Nachfolgerin. Und da küssen sich auch und da passiert beides. Sie küssen sich und dabei geht die Atombombe im Hintergrund los und sie werden zerfetzt. Und du siehst nur noch, wie ihre zwei Skelette sich dann küssen, während die Haut und das ganze Fleisch weggeflogen ist. Und das hat mich so stark daran erinnert, dass ich mich gefragt habe, James Cameron muss ein krasser Comicbuch-Fan sein oder muss es gelesen haben oder zumindest könnte es daherkommen, weil er hat ja dann auch Marvel Spider-Man-Drehbuch geschrieben und wollte das ja machen. Also er war definitiv auch ein großer Comicbuch-Fan und eben Science-Fiction-Fan und ich kann mir vorstellen, dass diese Bilder eventuell inspiriert worden sind von Watchmen. Ich fände es nicht schlimm, ich fände es schön, weil ich finde sie super umgesetzt und bis Zack Snyder, einen meiner absoluten Lieblingsfilme, auch Watchmen dort gemacht hat, da sieht man das. Ist aber direkt aus der Graphic Novel, ich habe mir die Graphic Novel auch nach dem Film geholt und muss sagen, es ist eine geniale Umsetzung mit einer kleinen Änderung, aber super gut gemacht und sehr, sehr treu dem Source Material gegenüber. Dann haben wir diese geniale Szene hier, Bill Paxton, von dem ich erzählt hatte, diesen Gebrauchtwagenhändler mit dem Bart oben und diesem sleazy Guy, also diesem schmierigen Typen, und Schwarzenegger muss so tun, als ob er Spaß hat in diesem tollen Corvette, die da fahren. Hier diese Sequenz, wo sie bei den Florida Keys Brücken eben fahren und diese Actionsequenz haben, Helikopter, also alles wieder, was man sich wünschen kann in der Actionsequenz von Cameron. Jamie Lee Curtis rast auf den Abgrund zu, hier ist Schwarzenegger, der sie gleich retten wird am Dings, also dieser Stunt, wie sie rausziehen im letzten Moment, du schaust dir an und fragst dich, wie haben sie das gemacht, wie haben sie das gemacht, ja, das ist so, so gut, hier ein Behind-the-Scenes-Shot, wunderbar, Jamie Lee Curtis noch mit dieser langweiligen Frise vom Anfang des Films, aber das ist ja wichtig eben, du musst am Anfang anders sein, damit du dich verwandeln kannst. James Cameron hier, finde ich, erkennt man, merkt ihr, wie er lange Haare hat? Ich finde hier, da sieht man, das sind für mich, mich hat immer gewundert, warum die jungen Version bei Titanic Leo mit langen Haaren ist und Edward Furlong, der junge John Connor, auch so diese langen Haare hat. Und ich frage mich, ob das immer so alter Egos waren von James Cameron, und ich bin mir sicher, mit Leo auch sehr nah dran, dass das immer so eine Version von ihm war, und die sind ja auch sehr stark an ihm dran, sind junge, selbstbewusste, kluge, sehr intelligente Jungs gewesen, und vielleicht, es war immer so eine Theorie von mir, fand ich interessant. Hier James Cameron, wie immer, hinter der Kamera, er war sich nie zu schade, er ist jemand, der hier zum ersten Mal übrigens mit Russell Carpenter zusammenarbeitet, mit dem er später Titanic gedreht hat, auch nachdem er Caleb Deschanel gefeuert hat nach 2 Wochen, den 6-fach Oscar-nominierten Kameramann, der einfach nicht das machen wollte, was er machte. Und dass er in diesem Moment mit einem absoluten Newcomer, der noch nicht bekannt ist, einen Film macht, zeugt davon, wie er hatte nicht seinen Michael Ballhaus gefunden wie Martin Scorsese oder seinen Jost Vacano wie ein Paul Verhoeven, die immer mit den gleichen Kameraleuten gearbeitet haben. Deswegen hat er einen neuen genommen, der hat ja auch wieder mit dem gearbeitet. Das Thema Kameraleute ist unglaublich schwer. In Aliens musste er seinen ersten Kameramann feuern, in Titanic musste er seinen Kameramann feuern. Hier hat er mit einem No-Name-Jungen gearbeitet, dem Russell Carpenter, der aber einen super Job gemacht hat. Aber ich glaube, weil er auch gemerkt hat, dass die machen nicht das, was ich will. Und Cameron ist jemand, der nimmt den Viewfinder und guckt sich durch die Linse an, wo die Kamera stehen soll und sagt genau, hier wird die Linse, hier wird die Kamera sein, leuchtet mir das alles ein. Also er ist very, very hands-on. Und das sind sehr wenige, nicht jeder Regisseur ist so und er ist aber so und das, damit kommt nicht jeder Kameramann klar, ist aber eigentlich ihr Job, weil sie sollen die Bilder umsetzen, so wie der Regisseur sie sich vorstellt. Und da gibt es unterschiedliche Kollaborationen. Ich bin auch jemand, der gerne, ich gucke wie Scorsese auch gerne durch, sage so, hier ist das oder Cameron, hier ist die Kamera, hier ist die Linse, die wir wollen und leuchte mir das schön, ja. Das wir dann nochmal ganz kurz durchgucken, vielleicht sehen wir da nochmal was. Hier hat sie den Golden Globe gewonnen, Jamie Lee Curtis, das Plakat mit dem Ehering als als Ring, der weggenommen wird vom, von der Granate, mit Schwarzenegger ganz groß. Hier hat er nur das Top-Billing, aber wir haben in vielen, vielen Fassungen im Kino vor allem, hast du dann auch Jamie Lee Curtis mitgehabt und hat sie dann drauf gehabt. Hier sehen wir es jetzt natürlich nicht. Schöner Vorführeffekt. Jetzt sehen wir 100 Mal das. Wir gehen mal kurz in diese Fassung. Vielleicht sehen wir noch das ein oder andere schöne Bild, zu dem man was sagen kann. Ja, die berühmte Striptease-Szene. Viele haben kritisiert, dass die Szene eben sehr sexistisch sei und frauenfeindlich und Cameron hat aber von sehr vielen Frauen und auch von Jamie Lee Curtis gesagt, dass es eine der besten Szenen waren, die am meisten Spaß gemacht haben, wie so eine Selbstbefreiung auch so zu sich stehen und viele Frauen haben die Szene gelobt und waren sehr, und nur männliche Kritiker haben ihn kritisiert für Frauenfeindlichkeit. Ich glaube, das sagt sehr viel über den heutigen Stand aus, in gewisser Weise sehr ähnlich, was Kritiker meinen, wie Filme sein sollten und wie das Publikum sie dann empfindet, ja, oder die Leute, für die es gemacht ist. Da hat sie sich gerade nochmal kurz anders angezogen, bevor sie reingeht, auch super gemacht. Hier Bill Paxton, unglaublich witzig, hier die Szene nochmal, wie er lacht und also wirklich sehenswert. Wer den Film noch nicht gesehen hat, für mich wirklich ein absolut großartiger Film, ein Meisterwerk, wirklich ein Meisterwerk, weil für mich ist immer ein Film immer ein Meisterwerk, wenn ich ihn nochmal schauen will und nochmal schauen will und nochmal schauen will, dann hat er es geschafft, weil das ist das Optimalste, was du schaffen kannst als Filmemacher, einen Film zu machen, den sich Menschen immer wieder anschauen wollen. Und das hat er geschafft und deswegen ist jeder Film, der das schafft, für mich einer meiner Lieblingsfilme, damit automatisch ein Meisterwerk, auch wenn er Fehler hat hier und da, aber dieser Film ist wirklich perfekt gemacht. Ja, also ich müsste auch überlegen, wo er Fehler hat. Ich sehe da wirklich keine, klar, die Darstellung der Araber in dem Film, kann man drüber streiten, ist klar. Ich habe damit genug Abstand, dass ich sage, klar, es ist ein Film, aber ich verstehe auch Leute, die sagen, dass es absolut feindlich und bedient Stereotypen und. Aber dann darf man ja auch nichts mehr erzählen. Ich finde, wir müssen auch über uns selber lachen können, genauso wie wir das von den anderen erwarten. Beide Seiten müssen über sich selber lachen können. Und ein bisschen, wenn man, es kommt immer darauf an, ich sage mal so, was ist die Absicht dahinter? Ja, wollte er einen Film machen, um zu sagen, das sind alles böse Menschen? Ja, oder wollte er einen Unterhaltungsfilm machen, in dem er natürlich irgendwelche Terroristen brauchte, zuerst irisch nehmen wollte, dann waren das halt die passenden, einfach aus Gefälligkeit und Einfachheit. Ist mein Ziel, die Araber und die Muslime als Terroristen zu zeichnen. Ja, ich meine, in meinem Film geht es ja auch ein bisschen darum, Hollywood-Türke, das Thema, aber von wo kommt es? Ja, mit welcher Intention mache ich den Film, mit welcher Intention mache ich einen Witz oder sonst wie. Und das wird heute nicht mehr in Zusammenhang gebracht. Es wird alles nur noch auseinandergepflückt und du darfst nicht mehr lachen. Also so habe ich das Gefühl, du darfst heute nicht mehr lachen. Und es wird auch immer schlimmer und bald darfst du gar nicht mehr lachen. Dann ist dir genau vorgeschrieben, was du noch sagen darfst und denken darfst. Und wir befinden uns genau in dieser Zeit und das ist schlimm. Und das ist sehr traurig und das ist sehr erschreckend. Und da muss ich sagen, alle müssen mal ein bisschen mehr locker werden und auch über sich lachen können. Wenn man nicht mehr über sich lachen kann, dann darf man auch nicht über andere lachen. Man muss auch über sich selber lachen können, ja. Und für mich ist dieser Film natürlich, ich habe ihn damals gesehen, da war mir das Thema alles noch gar nicht so bewusst, in erster Linie ein sehr gut gemachter Unterhaltungsfilm. Und James Bond, wenn man die sich heute anschaut, ist natürlich auch sehr einseitige Propaganda. Jede Seite hat, ne, da sind immer die Russen die Bösen und so weiter. Wenn du die russische Filme anschaust, wahrscheinlich genau andersrum. Und so ist jede Seite, sieht den anderen als Bösen und irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit, wie immer im Leben. Aber wir bewegen uns eben auf eine Zeit zu, wo man gefühlt über nichts mehr lachen darf, nichts mehr machen darf. Kunst wird diktiert von Gremien und da kann ich immer wieder nur den berühmten Frank Capra, mal einer meiner Lieblingsregisseure von einem meiner Lieblingsfilme, It's a Wonderful Life, auf Platz 24 oder 25 der Top 250 IMDb-Filme, 1947, James Stewart, ein zeitloses Meisterwerk, der gesagt hat, Art can never be the expression of a committee. art can only be the expression of an individual, the extension of an individual. Und deswegen meinte er auch immer, I believe one man, one picture. I believe that the man should be the director. Und das ist genau meine Philosophie auch. Kunst kann nie der Ausdruck eines Komitees sein. Das sagt auch Jerry Lewis. Art by committee geht nicht. Und das haben wir momentan. Wir haben das in den Fördergremien. Wir haben das in den Sendern. Wir haben das in den Studios. Wir haben das in den Streamern. Es ist nicht mehr die Extension or the expression of an individual. Ja? Und dadurch wird es verwässert. Jeder spricht mit. Es ist nicht schlimm, wenn Leute Anmerkungen geben. Aber dann, so wie bei Pixar, nur der Regisseur entscheiden darf, was er nimmt. Weil du bist natürlich interessiert an guten Anmerkungen. Du bist offen, du kannst nicht alles sehen. Du brauchst Feedback von guten Leuten um dich herum. Aber es darf nicht so sein, dass das dir diktiert wird und dadurch vieles kaputt gemacht wird. Und ich kann euch sagen, ich weiß aus Gesprächen mit Freunden, Regisseuren, du hast keine Mitsprache mehr, wenn der Film gemacht ist. Der kommt, der Verleih, macht genau, was er will, schneidet den Film anders, macht, es ist gang und gäbe und die wenigsten dürfen noch entscheiden, wie ihr Film eigentlich am Ende ist. Am Ende steht dann aber Regie so und so da und du weißt gar nicht mehr, was war eigentlich noch von dem und was war vom Studio, vom Produzenten oder sonst wem angeordnet. Und das ist ein großes Problem, weil wenn es gut ist, war es der Produzent, wenn es schlecht ist, ist der Regisseur, aber der Regisseur hat ja gar nicht alles entschieden. Deswegen muss man da echt aufpassen und schreibt mir rein, was ihr dazu denkt, was ihr von diesen Sachen haltet. Ich finde es nicht schön, ich finde es nicht gut, dass wir uns in diese Richtung bewegen, aber wir reden noch mehr über diese Dinge, weil deswegen gehe ich auch wieder zurück zu den alten Filmen, zurück zu den guten Filmen, weil ich in diesem Dschungel von neuem Wust und mittelmäßigen Sachen, ihr könnt mir auch gerne gute neue Empfehlungen sagen, stehen diese Leuchttürme, diese Filme, die Leuchttürme sind in der Filmgeschichte hervor und gerade für Leute, die noch am Anfang sind oder auch diese Filme lieben, rede ich wieder über die, studiere die alten Meister, lerne von denen und für die Neuen, schaut euch diese Filme an, sagt mir, wie ihr sie findet, weil das sind die Filme, wo ich sage, die sind heute noch besser, um Längen besser als der ganze neue Kram, der meiste neue Kram, der kommt. Gibt immer mal wieder hier und da immer den ein paar gute neue Filme, die mir auch gut gefallen, ja, aber hier kann man wirklich viel lernen. Und wir reden nächste Woche dann über den nächsten Film. Das wäre dann Titanic. Auch nicht einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber Titanic muss einfach besprochen werden. Und weil damals dann der erfolgreichste Film. Und wenn man ihn anfängt, Titanic, und ich habe ihn jetzt schon mehrfach auch gesehen, du kannst nicht aufhören. Es ist so gut erzählt, so gut gemacht, du bleibst einfach dran. Da kommen wir zu Avatar und wir nähern uns ja dem Release von Avatar 2. Deswegen machen wir diese James Cameron-Reihe. Und vielleicht schiebe ich nochmal Abyss doch nochmal ein, weil vielleicht um die Reihe zu vervollständigen. Und wir reden jetzt nur über die Spielfilme. Ich danke euch, dass ihr mir wieder zugehört habt, dass ich so lange reden durfte, wie Oliver Kalkofe immer so schön sagt. Und wir gehen gleich raus mit dem Outro. Wenn ihr Lust habt, als Investor dabei zu sein, meldet euch. Wenn euch das gefällt, liked das, teilt das, gibt uns eine Bewertung, gibt mir eine Bewertung auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube, schreibt uns was in die Kommentare, schreibt mir was in die Kommentare, schreibt mir auch gerne persönlich, auch Kritik, bin ich immer offen, ich will mich verbessern. Wenn ihr bei In Hollywood Türke 2 dabei sein wollt, schreibt mir, wenn ihr in meinen Coachings dabei sein wollt, schreibt mir. Ich helfe euch gerne, sei es als Regisseur, Schauspieler, Produzent, Drehbuchautor, da ich alles selbst gemacht habe und viel mich mit diesen Sachen beschäftigt habe und studiert habe, kann ich euch da helfen. Freue mich über meine Webseite mozartünal.com, findet ihr mich und auch über Instagram, Facebook könnt ihr mich anschreiben und dann werde ich euch antworten. Ich danke euch, hoffe es hat euch gefallen und freue mich von euch zu hören und wir hören uns nächste Woche wieder dann, wenn es um Titanic geht. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und danke, dass ihr bisher immer so gut mitgemacht habt. Ciao. Danke für deine Zeit und dass du diese Woche bei Mozarts Movie Podcast dabei warst. Besuch unbedingt meine Webseite mozartunal.com, wo du die Sendung in iTunes, Spotify, YouTube, Instagram oder Facebook oder über RSS abonnieren kannst, damit du keine Sendung mehr verpasst. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, empfehle sie gerne einem Freund oder hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Schau dir gerne auch meinen Film Hollywood Türke auf Disney+, Amazon oder iTunes an und bewerte ihn auf IMDb, Amazon und Co. Wenn du mehr von meinem Wissen haben willst, stehe ich dir für persönliches Coaching im Bereich Schauspiel, Drehbuch, Regie und Produktion zur Verfügung. Ich gebe dazu auch laufend Online-Workshops. Buch dir gerne ein kostenloses Coaching über meine Webseite mozartunal.com oder schreib mir über Facebook oder Instagram. Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein bei Mozarts Movie Podcast, Entertainment and More.